Herzlich willkommen zur 119. Ausgabe des Box Podcasts. Heute dabei der Imanu.
Hallihallo.
Der Jan.
Hi.
Und die Samira.
Hallo.
Ja, hinter uns liegt dann doch ein sehr, sehr aufregendes Wochenende mit dem Kampf des Jahrtausends. Und wir werden noch ein bisschen auf eine andere Karte eingehen, die im MDR lief. Und wir blicken voraus auf in der nächsten Woche auf einige Kämpfe, unter anderem Alvarez gegen Kirkland. Aber fangen wir natürlich erstmal mit dem größten Kampf an. Und das war natürlich Floyd Mayweather gegen Manny Pacquiao. Samira, du hast den Kampf auch gesehen, wie ich gesehen habe. Und wie ist er denn so verlaufen und wie hat er dir gefallen?
Ja, also eigentlich, vielleicht habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, auch wenn ich das Ergebnis richtig getippt habe. Vielleicht mal wieder Punktsieg. Viele waren, also erstmal haben mich die Reaktion nach dem Kampf irgendwie mehr verstört als der Kampf selbst. So, nachdem ich so viele Aufreger gelesen habe, dass sich so viele aufgeregt haben, weil er das Floyd irgendwie gewonnen hat und über das hohe Urteil anscheinend mit 18:10, weil die anderen ja ein bisschen knapper waren. Und da dachte ich so, welchen Kampf haben die gesehen? Was haben die überhaupt gesehen? Es gab natürlich verschiedene Übertragungen. Die meisten haben wahrscheinlich in Deutschland Sky Deutschland gesehen. Wir hatten ja die englische Sky-Übertragung mit Karl Frotsch. Also für mich war das klar, eigentlich ist es immer noch der Kampf des Jahrhunderts, weil einfach mal die zwei besten Pound-for-Pound-Kämpfer gegeneinander angetreten sind. Wie sich dann natürlich der Kampf dann entwickelt und wie der aussieht, dass es halt nicht so eine Schlacht wird, das konnte man sich eigentlich schon vorher denken. Natürlich hatten das viele gehofft, dass Mayweather das irgendwie schafft, dass Manny das irgendwie schafft, so vielleicht ein bisschen aggressiver zu sein oder probieren, eine Schlacht zu führen. Aber man hat ja gesehen, dass Floyd Mayweather das eigentlich schon ab der ersten Runde unterbunden hat. Und beim Fight habe ich Manny nur die vierte Runde gegeben. Da hatte ich dann, glaube ich, noch bei der sechsten ein bisschen gezögert. Ich hatte mir nachher nochmal die sechste jetzt angeguckt. Die hätte ich ihm jetzt auch noch gegeben. Das heißt, mein Urteil, ja, wäre dann immer noch so, dass ich Manny nur zwei Runden gegeben hätte von dem ganzen Kampf. Und das ist jetzt nicht irgendwie Anti-Manny, weil, also ich bin kein Fan von, richtiger Fan von beiden Kämpfern bin ich nicht. Ich habe aber mehr Sympathien für Manny und ich hätte ihm gerne mehr Runden gegeben. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie daherkommt, dass ich so ein Mayweather-Fan bin oder so, gar nicht. Aber der hat einfach für mich den Kampf diktiert, auch wenn er manchmal in Seilen war. Aber für mich war das halt Strategie und Taktik. Und das war, man hat halt auch gesehen, dass er wurde ja nicht irgendwie ängstlich in die Seile gedrückt, sondern er hat sich da freiwillig hinbegeben meistens, ist stehen geblieben, hat die Deckung hochgenommen und hat ein paar Schläge auf die Deckung abbekommen. Natürlich auch manchmal zum Körper, wenn man die irgendwie da besser getroffen hat in den zwei Runden. Aber einfach, er hat einfach zu wenig getroffen. Der kam nicht ran, er war der kleinere Mann. Und Mayweather hat ihn einfach, ja, weiß ich nicht, teilweise sah das schon aus wie so eine Demontage. Also, weiß nicht, er hat ihm alles genommen, seine ganzen Fähigkeiten. So, das sah irgendwie aus, so ein bisschen verzweifelt. Er hat halt probiert, irgendwie ranzukommen, kam nicht. Also, Floyd war der beweglichere Mann, der schnellere Mann. Und hat für mich eindeutig diesen Kampf gewonnen. Und selbst ein Unentschieden wäre für mich also nicht akzeptabel gewesen. Und ich reg mich auch nicht über dieses Urteil von 18:10 auf, weil ich das auch gepunktet hätte. Und ich verstehe nicht, was die ganzen Leute irgendwie haben, die irgendwie Manny vorne sehen. Also ich glaube, die haben zu viel auf Uli Wegner gehört, was ich so mitgekriegt habe, dass der da Manny-Fan ist, den er so vorne gesehen hat. Aber guckt euch nochmal den Kampf richtig an, vielleicht ohne Kommentar oder mit einem anderen, mit einem amerikanischen, englischen. Und bewertet den nochmal neu, würde ich sagen. Also viele haben dann den Kampf öfter noch geguckt, was ich gehört habe, und haben ihn dann auch wirklich anders bewertet. So. Also für mich war es trotzdem irgendwie ein spannender Kampf. Es war ein technisch sehr schöner Kampf, so von daher bin ich zufrieden. Manny hätte mehr machen können, aber ich glaube, er konnte es einfach nicht. So.
Ja, Jan, bist du denn irgendwie enttäuscht über den Kampf oder findest du mehr, dass du das bekommen hast, was man erwarten konnte?
Also ich habe mir schon irgendwie mehr von Manny erhofft, dass er da wenigstens am Anfang ein paar Runden deutlich gewinnt. Und selbst ich, der sehr, sehr positiv für ihn gescored habe, habe ihm maximal 4 Runden geben können. Und es war einfach, also was man deutlich gesehen hat, ist, wie unendlich gut Floyd Mayweather ist. Man muss ihn nicht mögen, aber man muss ihn respektieren für die Qualität eines Kämpfers, die er wirklich ist. Und also, dass er Manny so auseinander nimmt, hätte ich echt nicht erwartet. Also das war so eindeutig der Kampf von ihm. Stimmt, also es ist echt unglaublich gewesen. Also ich habe in irgendeiner Form, ich habe bekommen, also wir haben definitiv bekommen, was wir sehen wollten, die zwei Besten der Welt gegeneinander, aber dass es so einen Klassenunterschied zwischen den beiden gibt, damit hätte ich echt nicht gerechnet.
Ja, für viele war der Kampf enttäuschend im Internet, Imano, oder viele oder manche haben auch Manny vorne gesehen. Woran liegt das, denkst du, dass die anders scoren oder dass sie so den Gesamteindruck des Kampfes nehmen und nicht jede Runde für sich, oder wie kannst du das erklären, Imano?
Ja, es ist relativ einfach zu erklären. Wenn man jetzt, sage ich mal, selbst noch kein Punktrichter war oder selbst sich mit dem Sport vielleicht nur, ja, ich sag mal, nicht jede Woche auseinandersetzt. Ja, wenn man so ein Event-Zuschauer ist, wenn man sagt, okay, ich gucke mir die besten Kämpfe an oder die, wo am meisten Werbung für gemacht wird und man wirklich wenig Kämpfe bisher in seiner ja, Boxhistorie gesehen hat, dann kann man den Eindruck haben, dass das auch für Pac-Man wertbar ist, weil Mayweather halt im Prinzip nur weggelaufen ist den ganzen Kampf. Er hat halt ausschließlich ja, versucht, die Distanz zu halten, beziehungsweise Pac-Man nicht rankommen zu lassen. Hat auch selbst sehr, sehr wenig geschlagen. Also kaum was gemacht, ab und zu mal ein Jab. Um halt die Distanz, wie gesagt, zu halten. Wenn Pac-Man reingekommen ist, direkt entweder runtergedrückt, ihn ja, mit dem Ellenbogen wieder rausgeschubst oder eben komplett weggelaufen ist. Und wenn du das 12 Runden so siehst, als, wie gesagt, 0815 Zuschauer, dann hast du den Eindruck, einer, ja, will im Prinzip nur auf Vermeiden gehen. Und dieser Eindruck ist halt natürlich dann nicht unbedingt zuträglich dafür, dass man dann für ihn scoret, ja, wenn sich einer nur entzieht die ganze Zeit. Also er hat wirklich absolut gar nichts für den Kampf getan. Pac-Man hat halt versucht, ranzukommen, hat auch ab und zu mal eine, ja, wie soll man sagen, eine Flowey kann man es ja nicht nennen, dass sie nicht kam, aber ja, hat halt zumindest versucht, sich ranzuschieben, hat dann ab und zu auch ein paar Versuche gestartet zu schlagen. Einige fanden auch das Ziel, natürlich sehr wenige. Aber wie gesagt, wenn dann einer nach vorne geht und ab und zu was versucht, sieht das natürlich auf jeden Fall für den normalen Zuschauer zumindest so aus, als ja, wenn derjenige es zumindest versucht und ab und zu mal was macht. Als wenn derjenige halt wie Mayweather im Prinzip, ja, wirklich ab und zu nur den, er hat ja quasi nur den Jab gebracht. Nichts anderes hat er ja gemacht den ganzen Kampf über. Es ist ja das auch nicht wirklich oft. Man muss ja sehen, ich glaube, die Punch-Statistik war 415 Schläge hatte, glaube ich, Mayweather. Und 409 Pac-Man am Ende des Kampfes, also es war eng von der Punch-Statistik her und es war sehr gering. Also die normalerweise im Durchschnitt liegen die schon bei, sagen wir mal, 750 Schlägen in der Gewichtsklasse ungefähr am Ende des Fights. Und da hat man halt gesehen, also in dem Kampf ist wirklich sehr wenig passiert. Und das ist natürlich optisch dann eine optische Täuschung mehr oder weniger, ja, in dem Kampf gewesen. Jemand, der wegläuft, auch noch wenig macht, dann hast du den Eindruck, dass er den Kampf ja eigentlich kaum gewinnen kann, so. Und das ist halt so die Situation jetzt gewesen, warum die meisten Zuschauer vielleicht, die jetzt nicht so viel mit dem Sport zu tun haben, aber auch natürlich andere, es gab es ja auch, Uli Wegner hatte zum Beispiel jetzt auch den Pac-Man vorne, also ich will das jetzt nicht nur auf die Leute, ja, die Leute ausgrenzen, sag ich mal, die wenig mit dem Sport zu tun haben. Es gab durchaus auch viele prominentere Leute, die auch mit dem Boxsport was zu tun hatten, die Pac-Man vorne hatten, ja, es waren jetzt nicht nur sag ich mal, ja, Leute, die den Sport nicht oft verfolgen, das will ich jetzt noch dazu sagen. Da frage ich mich natürlich auch, wie die auf so ein Urteil kommen. Also ich selbst hatte das Ding jetzt, ich sehe es jetzt nicht so wie ihr, dass das eine Demonstration war oder eine Vorführung war oder ein Klassenunterschied, was ist ja alles gerade gesagt wurde, das finde ich nicht. Dafür hat Mayweather auch viel zu wenig gemacht. Er hat wirklich nur das Minimalste getan. Im Prinzip wirklich sich ausschließlich auf die ja, Defensive konzentriert und damit Pac-Man halt, wie eben schon richtig gesagt wurde, die Stärken genommen, ja. Darauf hat er sich konzentriert. Also im Prinzip den Kampf total zu zerstören. So. Und er hat offensiv im Prinzip, ja, kaum was gemacht. Also das Nötigste um die Runden, die wirklich, die waren eng, weil er selbst halt kaum was gemacht hat. Aber es hat halt gereicht, die Runden zu gewinnen, weil er eben auch, ja, die wenigen Treffer, oder die wenigen Hände, die er geschlagen hat, dann doch effektiver eingesetzt hat als Pac-Man. Ja. Wie gesagt, beide haben gleich viel geschlagen, aber ich glaube, jeder dritte Treffer von Mayweather hat im Endeffekt gescored und von Pac-Man, glaube ich, nur jeder fünfte Treffer gescored. Also dementsprechend hat er halt seine wenige Workrate doch effektiver eingesetzt und hat damit die Runden dann knapp gewonnen. Ja. Es war ja keine Demonstration, wo man sagen könnte, jetzt Mayweather gewinnt hier hoch und deutlich und schlachtet Pac-Man ab. Also es waren ja keine 10-9 Runden, die wirklich unheimlich eindrucksvoll waren. Vielleicht defensiv eindrucksvoll, ne? Hat den Pac-Man super aus dem Kampf genommen, hat den allen Skills beraubt, das stimmt schon. Aber trotzdem hat er halt selbst so wenig gemacht, dass man jetzt nicht sagen kann, dass es ein unheimlicher Klassenunterschied war. Das nicht. Da hätte er ein bisschen mehr machen müssen und dann hätte man das jetzt sagen können. So war es im Endeffekt das Urteil 116-112. Ja, das ist okay, das kann man so geben. Ich denke auch, dass es ungefähr trifft. 118-110 habe ich ein bisschen Bauchschmerzen mit, weil es waren einige Runden doch dabei, die ziemlich eng waren und in so einem Teil, wo du halt die beiden besten Boxer gegeneinander hast, dann kannst du jetzt auch nicht jede Runde, die quasi eng war, jetzt immer Mayweather geben. Da kann man auch Pac-Man eine Runde geben, das kann man durchaus machen. Deswegen denke ich, 116-112 passt hier auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall ein verdientes 116-112. Also wenn man das jetzt hier hätte Draw gewertet oder so, dann wäre es halt, wie gesagt, wenn man die Punch-Statistik sich anschaut, auch ein Fehlurteil gewesen, weil Mayweather halt die wenigen Treffer, die im Kampf geschlagen wurden, effektiver eingesetzt hat. Und dementsprechend ist der Sieg so auf jeden Fall absolut in Ordnung.
Also ich muss noch mal was sagen. Ich habe hier so eine Statistik von CompuBox. Und ich würde nicht sagen, dass Pacquiao so viel... es sah halt so aus, er hat sich mehr bewegt, aber er hat nicht mehr getroffen und er hat auch nicht mehr Powerpunches gelandet. Oder insgesamt, also hier, wenn wir mal die totale Punch-Statistik haben, dann würde die so aussehen, dass... soll ich weiterreden?
Ja.
Okay. Dass Mayweather insgesamt 435 Treffer gelandet hat, Pacquiao 429, aber Mayweather davon 148 getroffen hat und Pacquiao nur 81. Das heißt, Mayweather hat eigentlich fast das Doppelte so viel von den Treffern gelandet und Pacquiao hat halt sehr viel auf die Deckung geschlagen. Das sah halt so aus, als ob er hat auch viel gemacht, aber er kam halt nie durch. Ja. Also das ist eindeutig und ich fand schon, man kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie Floyd wenig gemacht hat, nur weil er manchmal im Rückwärtsgang war oder an den Seilen. Das ist halt wirklich eine optische Täuschung. Es sah halt nur so aus. Und ich finde schon, dass er genug gemacht hat, um deutlich zu siegen. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ja, sicher auch so. Also, er war jederzeit einfach Herr der Lage schon im Kampf, kann man sagen. Aufgrund dadurch, dass Pac-Man vielleicht mehr der Aggressor war, wirkte das vielleicht auch ein bisschen enger dann, als es war. Für mich waren die Runden halt schon irgendwo ein bisschen eng, aufgrund, weil Pac-Man als Aggressor schon auch nicht schlecht aussah, vielleicht für viele. Aber das, was Floyd gemacht hat, war einfach viel, viel effizienter, schönere Treffer. War schon extrem smart und von daher finde ich das Urteil, alles von knapp zu Floyd bis ganz, ganz klar zu Floyd, ist irgendwie alles irgendwo vertretbar. Und also insgesamt muss man einfach sagen, dass Floyd das auf jeden Fall klar verdient gewonnen hat. Ich denke, da darf es eigentlich und kann es eigentlich kaum zwei Meinungen geben. Und zumindest bei uns gibt es die ja nicht, aber bei vielen anderen. Ne? Und es gab auch nochmal eine Situation, in der viele den Floyd richtig hurt gesehen haben, da wo Pac-Man einmal gut durchkommt, aber für mich sah das ja auch mehr nach Off-Balance aus. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen? Habt ihr Floyd Mayweather da wirklich angeschlagen gesehen? Oder mir kam es persönlich mehr so vor, als wäre er immer Herr der Lage gewesen.
Ja, er war definitiv schon angeschlagen. Das hat man daran erkannt, dass er nach diesem Wirkungstreffer im Prinzip nicht mehr sich so verhalten hat, wie er das vorher getan hat. Er hat nämlich einfach nur Doppeldeckung komplett zu, hat sich an die Ringseile gestellt und hat sich dann von Pac-Man gut treffen lassen. Da kamen auch einige Treffer gut durch die Deckung durch. Also so hätte sich Mayweather nie verhalten, wenn er nicht angeschlagen gewesen wäre. Er hat wirklich nur versucht, zu überstehen und wieder klar zu werden. Sonst wäre er einfach ganz normal wieder raus, hätte seinen Jab gebracht, hätte die Reichweite oder Distanz hergestellt, hat er nicht getan, Doppeldeckung hoch und dann, hätte man bestimmt 20, 25 Mal schlagen lassen, das ist nicht, denke ich mal, sein Ziel gewesen in der Runde dann. Ich denke, an der Situation konntest du schon erkennen, dass er, ich will nicht sagen, ob der jetzt wirklich richtig böse kurz vorm K.O. stand oder so, das vielleicht nicht. Aber es war ein Treffer, den er gespürt hat. Und das war ein Treffer, den auf jeden Fall so ein bisschen ja, durchgerüttelt hat und wo er ein bisschen ja, nicht mehr das abrufen konnte, was er eigentlich wollte oder sollte. Und dementsprechend denke ich schon, dass er den gemerkt hat, auf jeden Fall. Ja, das denke ich schon. Und nochmal auf die Punch-Statistik, die jetzt gerade angesprochen war, einzugehen. Daran sieht man ja, wie knapp das eigentlich wirklich war. Also ich will hier wirklich nicht von einer Demonstration oder von einem eindrucksvollen Sieg sprechen. Das darf man nicht machen, weil wurde gerade 120 Mal hat von 400 Treffern, sage ich mal jetzt grob 400, von 400 Schlägen, wenn du 120 triffst und der Gegner 80 trifft, hast du eine Differenz also von 40 Schlägen, also von 40 Treffern. Und rechnet die mal auf 12 Runden hoch, dann hast du im Schnitt 3,6 Hände, die mehr drin sind, ja, in einer Runde.
Nicht 120,
und
148
ja,
zu 81.
128 zu
Da stand Total Punches Landed, Mayweather 148, Pacquiao 81. Und insgesamt haben sie halt ähnlich viele Schläge abgefeuert, aber halt nicht gelandet so.
ja gut, dann sind es halt, wie gesagt, 60 mehr. Gut, dann hast du aber pro Runde trotzdem im Endeffekt nur 5 Treffer, die mehr drin sind, ja. Und diese Treffer waren ja keine Power Punches oder sonst was, das sind einfach ganz normale Führende, die geschlagen werden. Und deswegen ist es ja auch okay, dass man die Runde dann Mayweather gibt. Es waren halt mehr Treffer da, hochgerechnet auch, klar, auf jeden Fall. Aber es sind halt wenige Hände, ja. Und es sind 5 Hände mehr in einer ganzen Runde in 3 Minuten. Und dementsprechend ist das optisch, dann kann man das so haben, ja, als Fan, sag ich mal. Oder ich bin auch kein Böse, der es so gescored hat, weil du halt wirklich optisch denkst, der andere, der macht was, der versucht. Und klar, auch wenn ein paar Dinge auf die Deckung gehen, sieht das oder sahen die, sag ich mal, die Schläge von Pac-Man eindrucksvoller aus, ja, weil jeder Punch schon irgendwie so ein bisschen was. Ja, was Powerhaftes hatte. Von Mayweather war im Prinzip immer nur die Führhände da, um die Reichweite herzustellen. Mehr war ja nicht. Kaum andere Schläge da. Und das sieht halt nicht eindrucksvoll aus, wenn sich einer nach hinten bewegt und ab und zu den Jab bringt. Das macht optisch einfach nicht viel her. Aber wenn dann jemand reinspringt in den Mann und dann mal 4, 5 Hände abfeuert, die vielleicht auch nicht treffen, aber es sieht im Endeffekt eindrucksvoller aus. Und dementsprechend hast du dann so eine Wertung im Endeffekt von vielen Leuten, die halt mehr auf das Aggressive Wert legen als vielleicht ja, auf jemanden, der nur im Rückwärtsgang ist und die Reichweite oder Distanz herstellen will. Das ist bei vielen Leuten so, die ja einen Kampf sehen. Hatte ich auch viele von meinen Freunden, die mich nachher gefragt haben, die gesagt, wieso hat der Mayweather denn so hoch gewonnen? Und ja, das ist halt so. Also es ist natürlich täuschend auf jeden Fall. Trotzdem muss man sagen, dass die Runden halt wirklich trotzdem ziemlich eng waren, auch wenn Mayweather sie gewonnen hat. Also, ja,
Ja.
klar, hat er sie gewonnen, eben durch die 4, 5 Treffer mehr in der Runde. Aber trotzdem, es ist ja nicht viel, ne? Es gibt ja Runden, da hast du vielleicht, ja, 50 Treffer mehr von jemandem als vom anderen. Und das sind dann wirklich klare 10-9er-Runden oder sowas. Aber wenn du 5 Treffer und das sind auch nur für Hände, das ist nicht viel. Also, dementsprechend, er hat wirklich das Nötigste getan, Mayweather, um den Kampf zu gewinnen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Trotzdem natürlich ein verdienter Sieg, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, um jetzt hier einen Klassenunterschied zu sehen, dafür ist es dann doch nicht eindeutig genug. Also 5 Treffer in der Runde mehr, das ist jetzt nicht, das ist kein Klassenunterschied. Das ist vielleicht ein Level höher noch, aber also ein Klassenunterschied, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen, auch wenn man jetzt, ja, also dafür muss ich jetzt Pac-Man nicht, auch nicht haten oder mögen oder andersrum Mayweather. Das ist einfach nur eine neutrale Analyse. Ich denke, da hätte Mayweather einfach noch ein
Ja.
bisschen mehr schlagen müssen.
Gut, also da gebe ich dir recht, jede Runde war halt schon knapp, aber sie war knapp auf Seiten Mayweathers. Und dementsprechend, da wir einfach nicht über den Kampf hinwegwerten, sondern jede Runde für sich allein, muss man halt die große Mehrheit der Runden einfach Floyd geben.
Genau, und deswegen
Auch
ist
in so einem
116,
knappen
112
Szenario.
auf jeden Fall, denke ich, schon fair. Es ist im Endeffekt ja auch ziemlich knapp, 116, 112. Ich meine, wenn 2 Runden anders gelaufen hätten, wir ein Draw. Also dementsprechend, ja, das ist okay, das Urteil. Wie gesagt, also ich habe daran gar nichts auszusetzen. Absolut in Ordnung. Es zeigt keinen Klassenunterschied, das Urteil, aber es zeigt einen verdienten Sieg. Und ich denke, das war es auch auf jeden Fall.
Genau, sicher auch so. Und man, natürlich, also denke auch 118, 110 geht auch okay. Man kann natürlich auch noch über die eine oder andere Runde mehr streiten, aber da irgendwie ein Draw oder von Pac-Man gesehen zu haben, ist natürlich.
Nee, für ein Duo hat es auf jeden Fall nicht gereicht, weil wenn
Nein,
du die
nein.
Punch-Statistiken anguckst, die lügen im Endeffekt dann nicht.
Ja. Deswegen finde ich ja, dass alles, was so gescored wurde, alles leicht pro Floyd und ganz stark pro Floyd, ist alles im Rahmen des Vertretbaren und
Ja.
am Ende des Tages kann es halt da in dem Kampf halt auch nur einen Sieger geben.
So sieht's aus, ja.
Nach dem Kampf hat Manny gesagt, dass er wohl angeblich seine beiden Schultern verletzt hat. Vor dem Kampf hat er natürlich gesagt, er wäre 100% vorbereitet und 100% fit und so. Aber nach dem Kampf ist man dann auf einmal verletzt gewesen. Denkt ihr, da gab es wirklich eine Verletzung oder hat man das oder erzählt er das jetzt einfach, um ja, seine Niederlage in ein positiveres Licht zu rücken? Was meint ihr da?
Also ich finde, ich musste ein bisschen lachen, als ich das gehört habe. Das war irgendwie so klar, aber irgendwie passt es auch gar nicht zu Manny. Also weiß ich nicht, sich jetzt da irgendwie so eine blöde Ausrede einfallen zu lassen. Klar kann es sein, dass er irgendwas Kleines hatte, so. Aber wenn man wirklich was hat, was einen im Kampf beeinträchtigt, dann steigt man nicht in so einen Kampf. Also dann steigt man nicht in den Ring gegen Mayweather. Dann verschiebt man den Kampf. Und vor allen Dingen in einem Interview nach dem Fight hat er ja zu Max Kellerman auch nichts darüber gesagt. Und nachdem der Ringgong erklungen ist, hat er auch seine Arme ganz normal in die Höhe gestreckt, weil er ja dachte, dass er gewonnen hat. Da hat man halt nichts von einer Schulterverletzung gesehen. Und ja, was ich lustig fand, war dann irgendwie, was ich bei Floyd, der hatte dann auch nach dem Fight nochmal irgendwie geredet. Der meinte dann natürlich auch, ja, ich bin ja auch dann mit einigen Verletzungen in den Kampf gegangen. Ja, und ja, witzig. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass er da wirklich was Großartiges hatte. Das macht er, glaube ich, das ist taktisch jetzt schlau, das zu sagen, damit er im besseren Licht steht und damit er vielleicht ein Rematch kriegt, wo er sozusagen zeigen kann, wie seine Leistung wäre, wenn er fit ist. So, aber ich denke nicht, dass die Leute unbedingt also ich brauche keinen Rematch, sagen wir mal so. Ich würde lieber Mayweather gegen Khan sehen, als nochmal jetzt gegen Pacquiao. Pacquiao könnte gegen andere Leute boxen. Also, manche wollen es vielleicht sehen, aber da ich nicht glaube, dass er wirklich verletzt war, muss ich das jetzt auch nicht sehen. Ich glaube, es wird sich nichts ändern im zweiten Match.
Also ich fand es ja auch schade, wie deutlich er gesagt hat nach dem Kampf, dass er überzeugt ist, den Kampf gewonnen zu haben. Und gleichzeitig hat man ihn während der Runden irgendwann mal, ich glaube nach der zweiten oder dritten Runde schon relativ verzweifeln, die Arme zucken sehen, hin zu Freddy Roach, dass er einfach, dass offensichtlich war, dass er nicht gewusst hat, wie er den Kampf noch gewinnen soll. Und dann stellt er sich am Ende hin und sagt, ich habe klar gewonnen. Und das war irgendwie schon lächerlich. Und diese Schulterverletzung. Möglicherweise war da was, dass er nicht 100% in Topform an der Stelle war, aber ich glaube, beim Boxen steigt man immer wieder mit kleinen Verletzungen in den Ring und muss trotzdem zeigen, was man kann. Also
Ja,
ich
ich sehe
glaube, das
das.
ist, ich sehe das eigentlich jetzt den Ausredenmodus und den hätte ich jetzt eigentlich bei Pac-Man nicht erwartet.
Ja, wie gesagt, man weiß ja jetzt nicht hundertprozentig, was da war. Pac-Man ist auch eigentlich der Typ, der jetzt im Nachhinein dann irgendwie nachtritt und sagt, hier, ich hatte irgendeine Verletzung. Wenn es nicht so wäre, ich kaufe ihm schon ab, dass da was war. Ich meine, das sind beides ältere Boxer, die sind fast an die 40. Das kann schon sein, dass man den Kampf dann auch nicht gefährden will. Ich denke, ich stelle mal die Frage in die Runde einfach rein. Angenommen, ihr hättet jetzt so ein Angebot von ja, 110 Millionen, beziehungsweise auf der anderen Seite sogar 300 Millionen Kampfbörse. Wenn ihr jetzt da eine Verletzung habt, die euch, ja, sagen wir mal, schon beeinflusst, aber ihr könnt trotzdem kämpfen. Würdet ihr das wirklich absagen? Ich meine, da sind so viele Faktoren dann im Spiel, die die Börse dann auch im Endeffekt gefährden. Ich denke, dann macht man den Kampf einfach, um ja das Geld auch nicht irgendwie zu gefährden. Ich meine, im Endeffekt bei Pac-Man ist sowieso klar, geht es ja um Legacy und alles, aber im Endeffekt, ob da jetzt eine 5 bei den Niederlagen steht im Rekord oder anschließend vielleicht eine 6, so viel. So schlimm ist es bei Pac-Man nicht. Also Floyd hatte wesentlich mehr zu verlieren. Ob er jetzt eine 0 oder eine 1 halt als Niederlage steht im Rekord, das ist halt schon ein sehr großer Unterschied. Weil er kann, wie gesagt, alle Rekorde brechen. Marcianos Rekord. Und dafür braucht er jetzt noch einen Sieg. Und dann kann er ja als bester Boxer aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Hätte Pac-Man das Ding jetzt gewonnen, gut, hätte er es gewonnen. Trotzdem hat er 5 Niederlagen im Rekord. Also er wird niemals, egal was jetzt noch passiert in der Karriere oder auch wenn er Mayweather geschlagen hätte, niemals wird er als absolut Bester in die Geschichte eingehen. Das geht bei Pac-Man gar nicht. Dementsprechend hatte Floyd auch viel mehr zu verlieren. Bei Floyd hätte ich es mir überlegt, wahrscheinlich dann vielleicht doch mal zu verschieben. Aber ansonsten weiß ich nicht. Da waren halt viel zu viele Dinge, die das auch beeinflusst haben. Also wenn beide einigermaßen kampfbereit sind, machen die den Kampf. Das war ziemlich klar, dass das nicht abgesagt wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Pac-Man nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Das irgendwie, jetzt hätte er vielleicht auch ein bisschen mehr gemacht. Also ich meine, der Floyd hat so wenig gemacht, einfach, dass ich mir, ich habe mich auch gewundert, dass Pac nicht einfach mehr Druck aufbaut, einfach mehr rusht, den Gegner mehr stalkt, einfach mehr versucht, mehr in den Mann geht, mehr schlägt, auch vielleicht mal ein, zwei Jabs nimmt, um dann ranzukommen. Also er hat ja irgendwie auch überhaupt gar nicht so wirklich viel versucht, muss man sagen. Und wenn man sieht, dass er normalerweise das Doppelte an Outwork hat, also an Power-Punches, die er nochmal abfeuert. Ich meine, schön und gut, Mayweather hat Qualitäten natürlich viel zu unterbinden, auf jeden Fall, ist ja eine gute Defensive. Aber dass er ihn so rausnehmen kann aus dem Kampf, so komplett rausnehmen, ja, dass er kaum rankommt, überhaupt gar nicht in Aktion kommt, mal so eine schöne Flurry zu starten oder sowas, das habe ich wirklich nicht gedacht und das würde vielleicht sogar jetzt in die Theorie passen, dass er halt wirklich beeinträchtigt war in gewissen Punkten und das nicht abrufen konnte. Das wäre für mich eine Erklärung auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, das war für mich nicht Pac-Man an dem Abend. Und auch ein Maidana oder andere sind rangekommen, zumindest mal, und konnten Mayweather stellen. Ja, Pac-Man hat das überhaupt gar nicht geschafft und das als zweitbester Boxer vielleicht momentan im Business. Und deswegen könnte ich mir das schon vorstellen, dass da was war, auf jeden Fall. Zumal Pac-Man auch nicht der Typ ist, der jetzt irgendwie, ja, das dann nötig hätte. Ich meine, er hat so viel Geld jetzt gemacht durch den Kampf und der hat für sein Leben ausgesorgt. Muss er das, wenn da jetzt wirklich nichts war? Ich meine, er könnte seine Karriere jetzt auch beenden. Und ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ob er das nötig hat. Also, ich denke, da war schon was, aber es kann natürlich sein, dass die Sache natürlich auch ein bisschen überspitzt dann ausgelegt wird, ne? Dass man dann vielleicht die Verletzung, die vielleicht kleiner war, dann größer gemacht wird im Endeffekt, als sie wirklich war oder wie auch immer. Aber vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall. Trotzdem möchte ich kein Rematch sehen. Dafür war der Kampf dann doch irgendwie auch zu, ich weiß nicht, nicht unterhaltsam genug einfach. Es war boxerisch natürlich schon ja, ganz gut anzugucken, aber ich sag mal so, ein bisschen mehr Action hätte nicht geschadet und ich würde dann auch lieber vielleicht, wie die Samira gerade gesagt hat, Khan gegen Mayweather sehen, weil Khan ist vielleicht noch ein Ticken schneller als Mayweather und wenn da mal jemand kommt, der noch schneller ist als er selbst, also als Mayweather selbst, ja, wäre interessant bestimmt anzuschauen und dementsprechend würde ich dann auch lieber Khan gegen Mayweather vielleicht als letzten Kampf von May sehen, als noch ein Rematch von Pac-Man, weil da erwarte ich eigentlich auch nicht wirklich viel anderes als jetzt, ja, uns am Samstag gezeigt wurde. Dementsprechend, ja, gucken wir mal, was passiert. Ein Rematch, denke ich, wird auch nicht kommen. Dafür war es einfach auch nicht, ja, war nicht genug Spektakel einfach.
Ich sehe da auch, also ich möchte auch nicht unbedingt irgendwie mehr sehen und jetzt wie ein Invalide wirkte Pac-Man jetzt nicht unbedingt in dem Kampf. Also mag sein, dass es eine Kleinigkeit war, aber ich denke nicht, dass das es den Ausschlag gegeben hat oder so. Also das kann ich mir eigentlich nicht für mich vorstellen, weil. Und ja, Floyd steht jetzt bei 48 und 0. Ihr wollt Khan. Floyd hat jetzt erstmal seine Titel niedergelegt. Seine Weltergewichtstitel, was ja jetzt nicht unbedingt dafür sprechen würde, dass er gegen Khan seinen letzten Kampf machen würde. Vielleicht in Frage käme halt auch nochmal Cotto, dass Floyd dann vielleicht nochmal irgendwie im Catchweight, im Middleweight-Teil kämpft, nochmal gegen Cotto. Vielleicht wäre das eine Option, oder seht ihr ihn wirklich gegen Khan jetzt seinen letzten Kampf machen?
Ja gut, ich meine, Cotto hatten wir ja schon. Das brauchst du im Prinzip nicht nochmal. Ne? Also es muss irgendein Kampf her, der auch einen gewissen Anreiz schafft. Und ein Kampf, der ja, der die Leute auf jeden Fall im Vorfeld auch wieder begeistert. Ich meine, es ist ja auch sein letzter Kampf. Und wenn es der letzte ist, so wie er sagt, das hat er im Interview nachher gesagt, er will den einen Kampf jetzt noch machen und danach abtreten. Das waren seine Worte, also müssen wir uns daran halten, was er gesagt hat. Wir sehen am 12. September diesen Jahres, wenn alles glatt läuft, seinen letzten Profi-Boxkampf. Und dementsprechend muss dann irgendwas Besonderes her. Ich meine, ein Rematch, was er schon im ersten Kampf ziemlich eindeutig und klar gewonnen hat. Nochmal, warum? Ich meine, jeder Box-Fan weiß eigentlich, dass Cotto ja, da nicht gewinnen kann eigentlich, wenn es normal läuft. Also weiß ich nicht, das wäre einfach nicht attraktiv genug. Es gibt im Endeffekt wirklich nur eine Möglichkeit und die ist eigentlich Khan. Ja, oder Thurman könnte natürlich auch machen, aber das ist zu viel Risiko, ich weiß nicht. Thurman hat jetzt halt noch nicht so diesen, sag ich mal, diesen guten Ruf, womit man unheimlich viel Geld generieren kann. Jeder weiß, was er mal werden kann und was für ein Potenzial er hat, aber er hat halt noch nicht dieses, ne, dieses Pac-Man-Image jetzt zum Beispiel, wo man sagt, boah, was für ein geiler Gegner. Pac-Man kannten wahrscheinlich auch schon in Deutschland einige, wenn man auf der Straße jemanden gefragt hätte. Pacquiao haben bestimmt schon einige gehört, denke ich mal. Aber wenn du jetzt irgendeinen nach Thurman fragst, dann denken, gucken die dich wahrscheinlich Fragen an, denken, was? Wer? Und ja, ist ja, wie soll man sagen, ist einfach noch nicht vom Namen her spektakulär genug, ja, um ihn vielleicht jetzt schon zu stellen. Also es ist ein viel zu großes Risiko zum kleinen Preis, sage ich mal. Das kann man im Prinzip nicht machen an Mayweather Stelle. Es wäre krass, wenn er es tut, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und Khan, ja, gut. Wobei das Gleiche auch für ihn trifft, ja. Ich meine, Khan ist gefährlicher wahrscheinlich, als es so wirklich aussieht. Er hat auch schon einige Niederlagen im Rekord und einige knappe Decisions drin und bla bla bla. Von daher ist natürlich das Risiko ziemlich hoch. Und wie viel Geld kann man gegen Khan jetzt generieren, weiß ich nicht, ist schwierig einzuschätzen. Khan ist natürlich schon keine kleine Nummer, bringt auch viele Fans. Also, ich denke mal, von der Kohle her kann man mit Khan auf jeden Fall Stand jetzt mehr Geld generieren als mit Thurman. Schätze ich.
Ja.
Und dementsprechend wird es wahrscheinlich auch eher auf Khan hinauslaufen. Von dem weiß man auch wirklich, was er kann und was nicht. Bei Thurman sind halt noch einige Fragezeichen zu setzen. Man hat bisher alles klar geschlagen, was da war. Was war halt auch noch nicht so wirklich so ein richtig krasser Name dabei. Schon zwei, drei sehr gute Leute, aber eben noch keiner, wo man sagt, boah, krasser Sieg. Dementsprechend ist das Risiko und ja, auch das Geld halt ein Riesenfaktor in der Sache und macht Mayweather, glaube ich, nicht. Ich denke, es wird auf Khan hinauslaufen. Aber du hast natürlich auch recht, er hat die Titel niedergelegt. Und warum tut er das, ne, wenn er jetzt wirklich vorhat, im Weltergewicht zu bleiben? Das ist die Frage. Also, vielleicht gibt es auch einen ganz anderen Kampf, den wir zu sehen kriegen. Möglicherweise, kann es auch sein. Ich will es auch gar keine Namen nennen, weil das halt viel zu viel Spekulation wäre im Endeffekt. Ich denke, da muss
Vielleicht
man einfach
Cal
mal
Brook könnte man
abwarten.
sich vielleicht noch vorstellen als
Ja,
Name,
das
aber.
ist auch eine Möglichkeit, aber.
Aber das ist irgendwie
Ja.
nichts, was so aus der Hand liegt. Ich meine, Mayweather lebt ja von seiner Null im Rekord und ist halt jemand, den die Leute eher nicht mögen. Und als Gegenpol braucht man halt jemanden wie Pac-Man, um Riesenkämpfe zu generieren oder einen Mexikaner oder halt einen Engländer wie Khan, der halt dann auch für die Pay-per-View-Verkäufe sorgt, ne? Und das ist bei Thurman oder noch nicht so gegeben. Vielleicht bei Cal Brook auch schon mehr, so als Engländer.
Ja,
Aber
aber ich würde gerne Khan sehen, aber ich kann es mir halt leider nicht vorstellen, weil Khan ja dieses Problem mit dem Ramadan hat, wo er ja letztes Jahr schon mal den Kampf nicht machen wollte. Deswegen, und ich glaube, dieses Jahr wird er den auch wieder nicht nutzen können, den September. Und ja, ich denke eigentlich, als gläubiger Muslim hat man da trotz allem andere Möglichkeiten, den Fastenmonat dann in irgendeiner Form noch zu verschieben, aber ich glaube nicht, dass er das machen wird.
ja. Also von der Attraktivität wäre Thurman sicherlich die beste Wahl, aber ich denke auch, da der Kampf halt nicht so viel Geld generiert, oder bin ich gespannt, wer es wird. Ne? Also ich denke, es wird schon irgendwer werden mit großer Fanbase, der halt irgendwie Geld generiert, aber wer, kann man noch nicht sagen. Und ich denke halt, dass niederliegende Titel vielleicht halt ein Indiz sein könnte, dass es nochmal gegen Cotto im Mittelgewicht gehen könnte. Aber ist auch schwer zu sagen, ob es dann so kommt.
Ja,
Halt
es kann
jetzt.
natürlich aber gut sein, dass es dazu kommt. Ich habe ja auch gerade nur, da, sag ich mal, die Dinge angesprochen, die für den Fan am besten wären. Ja, also wenn
Ja,
ich jetzt
ja.
Mayweather wäre, würde ich Cotto auch nehmen, weil der hat viele Fans, der hat einen Namen und der hat auch jetzt, wie gesagt, nochmal ja, einen guten Mann letztens geschlagen. Entsprechend sich vielleicht auch für so einen Kampf nochmal qualifiziert. Gut, so weit will ich eigentlich gar nicht gehen, weil das hat er eigentlich nicht. Er hat im Prinzip nur einen kaputten Martinez geschlagen und jeder weiß im Endeffekt, was Cotto noch kann und was er nicht kann, ist ein solider, guter, verdienter Weltmeister, das schon, aber eben auch nicht mehr. Und er hat Mayweather schon mal gekämpft und hat schon mal klar gegen Mayweather verloren und jeder weiß im Endeffekt, was man von Cotto einfach erwarten kann und was man bekommt. Und dementsprechend hätte dieser Kampf einfach, also zumindest für mich, überhaupt gar keinen Reiz, weil man genau weiß, Mayweather würde das Ding wieder nach Punkten gewinnen und dementsprechend braucht man so einen Kampf auch eigentlich gar nicht machen. Trotzdem, natürlich, für Mayweather wunderbar. Ich meine, er hat jetzt Pac-Man geboxt. Er hat im Endeffekt jetzt auch die Leute ruhig gestellt, die sagen, er hat viele Opas, sage ich mal, geboxt in letzter Zeit, die schon weit über ihrem Zenit waren, die früher mal gut waren, aber trotzdem weit über dem Zenit. Stand heute waren viele 40-Jährige dabei, wie Mosley, wie Marquez zum Beispiel. Da waren viele dabei, die gar nicht mehr die Leistungsqualität von früherer Tage hatten. Diese Leute wurden ruhig gestellt durch diesen Pac-Man-Kampf jetzt und im Endeffekt, was soll er jetzt auch noch groß gefährden, sich selbst? Ja? Ich meine, mit Cotto wird er nochmal gutes Geld generieren, hätte nochmal einen relativ einfachen Sieg. Ich denke, das kann man schon sagen. Ja, ein sehr geringes Risiko und trotzdem eine gute Kampfbörse. Dementsprechend wäre das auf jeden Fall von Mayweather der klügste Zug, den er für sich selbst vielleicht machen könnte. Weil wenn du kein Risiko hast oder wenig Risiko und damit gutes Geld verdienst, zumal es ja auch sein letzter Kampf ist, danach kommt ja nichts mehr. Dementsprechend kann er im Prinzip diesen Kampf ja jetzt frei wählen und sich eine ziemlich leichte Möglichkeit vielleicht suchen, den letzten Kampf dann noch zu bestreiten. Ich meine, es ist ja, steht ein Kampf vor diesem Superrekord von Marciano, ne? Das muss man auch sehen. Ja, wenn ihr jetzt Mayweather wärt, dann würdet ihr vielleicht wahrscheinlich auch keinen Thurman jetzt kämpfen, unbedingt, oder Khan, wo man halt nicht weiß, komme ich mit dem Speed von Khan zurecht, oder bei Thurman, wie gut ist der jetzt wirklich? Weil ist er wirklich noch krasser, als man denkt. Und Mayweather geht halt auch an die 40 zu. Dementsprechend muss man diese Sachen auch mal berücksichtigen und denjenigen jetzt vielleicht nicht haten, für seine Entscheidung, die kommt. Aber ich denke mal, Mayweather wird bestimmt jetzt nicht Khan boxen oder Thurman boxen. Das wäre zu schön vielleicht, um wahr zu sein auch. Für mich persönlich würde mich riesig auf so einen Kampf freuen. Aber kann ich mir, wie gesagt, unter den Bedingungen nicht vorstellen. Er hat die Titel niedergelegt, also ist es unrealistisch, dass jetzt so ein Kampf kommt. Es wird wahrscheinlich dann wirklich eher ein Cotto oder ja, möglicherweise ein Burke kann auch sein. Und das sind doch eigentlich zwei Boxer, die, ja, wo man was sich jetzt nicht vorfürchten muss und die er eigentlich auch zu 99,9% auspunkten wird. Daher gehe ich mal davon aus, dass das so kommt. Und ja, ansonsten alles andere ist auch viel Spekulation. Ich denke, das sind halt die realistischsten und naheliegendsten Möglichkeiten und Optionen, die es momentan gibt. Und daran sollte man sich auch halten. Wunschträume sind wahrscheinlich nach diesem Niederlegen der Titel auch nicht wirklich angebracht.
Also stimmt es, dass er die Titel niedergelegt hat, weil er keine Lust mehr hat, diese 3% der Kampfbörse abzugeben, oder hat er noch was anderes gesagt dazu?
Das weiß ich nicht, ob der da noch sich groß geäußert hat oder so. Also ich habe da jetzt nichts gelesen, oder dass er sich irgendwie geäußert hätte zu seiner Zukunft. Oder dass er halt noch einen Kampf macht und ja, aber gegen wen, das steht irgendwie alles noch in den Sternen. Und
Also
ja, er
ich habe
muss halt,
irgendwie
ja.
gelesen gehabt, dass es irgendwie eine Einigung mit den Weltverbänden gewesen wäre, dass er nach dem Kampf diese Titel abgibt. Vielleicht, weil sie zugesagt haben, dass er so viele Titel da verteidigen darf oder so, vielleicht. Ich weiß es aber auch nicht.
Ja, und
Ja,
wie
du musst
viel
halt
er
sehen, eben.
wirklich abgeben wird, also ich weiß nicht, ob der wirklich 3% abgibt. Ich denke, da kann man dann durchaus auch verhandeln mit den Verbänden als Floyd Mayweather, weil wenn er sagt, ich habe jetzt irgendeinen dieser Titel nicht, steht nicht auf dem Plakat, ich glaube, das hätte den Kampf auch nicht größer oder kleiner gemacht, das hätte niemanden wirklich interessiert. Und ob er wirklich so einen großen Teil der Börse dann abgibt an den Verband,
Ja,
weiß
ich
ich nicht.
glaube, eine Geldsituation oder eine Option des Geldes, also das glaube ich jetzt eigentlich eher weniger. Ich denke, das liegt einfach damit zusammen, dass das schon, wie gesagt, wahrscheinlich ein nächster Kampf in Planung steht, der ziemlich realistisch ist. Du musst halt sehen, wir haben jetzt schon Mai und bis September sind halt dann nur noch, wie gesagt, Juni, Juli, August, also im Endeffekt 3,5 Monate vielleicht. Und da steht mit Sicherheit schon einiges mehr fest, als man das ja, als Fan vielleicht mitbekommt. Daher ist bestimmt schon im Hintergrund, wird er ordentlich ja, in den nächsten Kampf sagen wir mal, Verträgen gefeilt und die wissen bestimmt jetzt schon, also Mayweather wird Stand heute bestimmt schon wissen, ob er Khan boxt oder nicht. Ja, sowas. Ich denke, das steht schon fest, oder sei nicht boxt zumindest. Also da gibt es bestimmt nur ein, zwei Optionen, die da sind und wenn er die Titel niederlegt, dann ist es ein sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad auch so, dass er dann im Weltergewicht auch nicht antreten wird und dementsprechend, ja. Also das ist zumindest eine sehr wahrscheinliche Variante. Es kann natürlich sein, dass es auch mit Geld zu tun hat, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht wirklich. Deswegen sollte man sich so an den wahrscheinlichsten Szenarien vielleicht festhalten. Das sind halt die, dass er in einer anderen Gewichtsklasse boxen wird. Und dementsprechend dann die zwei, wo man sich vielleicht am meisten drauf freuen kann oder könnte oder wie auch immer, zum Beispiel Thurman oder Khan dann ausscheiden. Und ja, dann bleiben halt nur wenige Kandidaten übrig, die halt, sag ich mal, nicht allzu gefährlich sind, aber trotzdem eine gute Fanbase haben. Und dann hast du halt nur Cotto und Burke. Und dementsprechend würde ich mein Geld jetzt darauf setzen, dass es einer von den beiden wird. Aber natürlich wissen wir das nicht. Und daher sollte man einfach abwarten, was passiert. Aber ich denke, die Tendenz geht auf jeden Fall zu diesen zwei Boxern.
Ja, und ich fürchte fast, die Tendenz geht eher Richtung Kotto, weil sonst, ich weiß
Ja.
nicht, ob er die Titel wirklich niederlegen würde sonst, ne?
Ja, richtig, genau. Also, wie gesagt, da geht auf jeden Fall schon arg die Tendenz hin.
Kotto
Und,
kämpft ja jetzt in einem Monat gegen Gil, das würde dann halt zeitlich auch passen.
ja,
Ende
genau,
des
richtig.
Jahres und ja, man muss halt sehen. Ne? Also, will ich ernsthaft sagen, wie es jetzt weitergeht, kann man nicht, aber man kann halt sagen, irgendwas in die Richtung Kotto, irgendein bekannter Mann wird schon werden, ne?
Ja,
Der
und dass der
halt
jetzt gegen
Kohle
Gil
generiert.
verliert, ist halt auch ziemlich unwahrscheinlich. Ich meine, gut, es kann passieren, aber dann würde May vielleicht dann gegen Gil kämpfen. Kann ja auch passieren. Also, ja, wie gesagt, ich denke im Hintergrund, da werden schon mehr Sachen feststehen, als man das mitbekommt. Und dementsprechend weiß May schon, warum er die Titel da niedergelegt hat.
Ich denke auch, da wird man schon ein bisschen so die Optionen ausgelotet haben und schon ein bisschen mehr wissen
Ja.
als wir natürlich. Und alles, was wir hier jetzt, das ist halt reinste Spekulation jetzt, ne? Was wir hier so anstellen, wie es jetzt weitergeht. Aber ja, man kann sich halt zusammenmalen, großer Name, der soliden Fanbase, so sollte es schon sein, damit der Kampf halt auch wirklich groß wird und ja, so in die Richtung dann gehen, welcher Name es dann sein wird. Geht dann sicherlich so in den nächsten Wochen oder vielleicht ein, zwei Monaten dann feststehen. Und Rematch, wie gesagt, gegen Pac-Man, glaube ich auch nicht dran. Braucht auch kein Mensch. Da sind wir uns ja auch einig. Ja, ich frage euch einfach mal, wie wird es mit Manny weitergehen? Wird er noch boxen oder was glaubt ihr?
Ich würde sagen, er wird die 49 ja, wahrscheinlich voll machen, aber wenn es Kotto wird,
Nee,
dann ist
ich
es
meine
so.
jetzt Pac-Man. Wie es mit ihm
Ach,
weitergeht.
Manny, hast du gesagt.
Ja.
Okay. Ja, ist eine gute Frage. Kann ich überhaupt was zu sagen, wenn ich jetzt gerade schon mal dran bin? Bei Manny, ja, gut, er ist jetzt 36, er hat eine Niederlage jetzt gegen Mayweather kassiert. Und ich denke schon, dass er nochmal boxen wird, weil, ich sag mal, so ein Boxer wie Manny. Mit, ja, der auch sehr stolz ist und hat eine hohe Fanbase. Ich denke schon, dass er, wenn dann mit dem Sieg aufhört. Ja, also ich glaube nicht, dass er jetzt mit einer Niederlage abtritt. Das denke ich, wird ihm auch wehtun und das ist das Letzte im Prinzip, wo er dann dran denkt, wenn er an seine Karriere zurückdenkt und dann ist dann eine Niederlage. Das macht eigentlich oder macht man eigentlich in der Regel, wenn man ja unter so hoch gerankt ist in der Welt. Ich meine, er ist immerhin vor dem Kampf noch zweitbester Mann dieses Planeten gewesen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt noch ist nach der Niederlage. Ich denke, da könnte man vielleicht dann schon möglicherweise darüber diskutieren, dass es jetzt ein anderer ist. Aber ja, ist auf jeden Fall noch unter den Top 5 mit Sicherheit. Und ja, da kannst du eigentlich kaum mit der Niederlage aufhören. Also ich denke schon, dass er dann noch einen Kampf macht, mindestens einen. Ich kenne jetzt auch seine TV-Verträge da gar nicht, wie er da ist. Bei May ist es ja genau geregelt, wie viele Kämpfe er noch zu machen hat. Da muss er noch einen. Bei
Ja, aber
Pack
auch
weiß ich es
Mayweather
nicht.
hätte jederzeit aussteigen können.
Ja, wenn du viel Geld verzichtest, klar. Aber ich sag mal so, wenn du einen Vertrag in der Tasche hast, wo du halt noch gutes Geld mit verdienst und dann noch leistungsfähig bist, dann machst du das ja in der Regel freiwillig nicht. Und ja, ich denke schon, die sind beide halt noch topfit. Also beide kämpfen mit Sicherheit noch. May sowieso wegen dem TV-Vertrag und der Legacy und Pack, ja. Also mindestens einen Kampf denke ich schon. Aber allzu lange auch nicht mehr, weil er hat jetzt viel Geld verdient und
Also
irgendwann ist dann halt auch mal der Punkt gekommen, wo man sagen kann, es ist halt ja nicht mehr zu generieren. Ja, du hast jetzt so viel verdient, also nötig hat das nicht mehr. Aber wie gesagt, fürs eigene Ego und für die Fans halt noch ein Sieg zum Abschluss. Ich denke, wir werden beide noch mindestens einmal im Ring sehen. Also Pac-Man denke ich auch. Also ich denke, ich tippe beide einmal noch. Und Mayweather wird irgendwann nochmal zurückkommen. So, wenn er ein, zwei Jahre ausgestiegen ist, weil der hat einen Lebensstandard, der wird sehr teuer werden. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn er ein, zwei, drei Jährchen mal nicht mehr gekämpft hat, sind die Gelder auf jeden Fall verbraten, die er verdient hat. Weil der Lebensstandard ist wirklich extrem. Also der verbrät bestimmt im Jahr seine 50, 60 Millionen. Und dementsprechend kann ich mir das schon vorstellen, dass der mit 40, 41 nochmal ein Comeback gibt.
wer weiß,
ja,
ne?
na gut, aber zurück zu Pac-Man. Also ich glaube, der wird jetzt eher noch ein oder zwei, ich sag jetzt mal, bessere Aufbaukämpfe machen. So irgendwelche eher ungefährlichen Top 15er. Also nochmal sowas auf dem Niveau von einem Brandon Rios oder so. Und dann
Ja,
wird
oder
nochmal
Bierso
ein
oder sowas, denke ich auch.
oder und dann noch einen größeren Kampf in irgendeiner Form machen.
Vielleicht ja nochmal gegen Marquez, ne? Wer weiß das schon? Also verkaufen lassen würde sich das bestimmt.
Ja, aber da wäre ich, das ist, was Imanu gerade sagt, das ist halt relativ unsicher. Umgekehrt war Marquez natürlich im Publikum und damit denn die Spekulation über so einen Kampf direkt wieder da.
Ja, und ist halt wirklich was, wo man weiß, das Ding würde sich einfach wieder verkaufen lassen, ne? Weil beide sind fürchterlich beliebt, die Kämpfe waren immer fürchterlich eng. Und das wäre natürlich ein Ding, das könnte man wahrscheinlich jederzeit wieder machen, ne? Und es
Ja,
würde
es würde
einfach
auch
wieder
nochmal gutes
funktionieren.
Geld generieren, ne? Das, ja, genau, richtig. Das ist halt der springende Punkt im Endeffekt. Und Pac-Man hat ja da auch den letzten Kampf verloren. Dementsprechend, ja, wäre das eine Möglichkeit, zumindest die Trilogie nochmal in ein anderes Licht zu rücken für Pac-Man, dass er da zumindest die Trilogie noch gewinnt. Und wenn er das schafft, dann kann man da auch mit gehobenem Kopf, denke ich, dann die Karriere beenden. Aber Stand jetzt ist es halt so, ne? Du hast die Trilogie verloren gegen Marquez, im letzten bist du schwer K.O. gegangen, jetzt hast du gegen Mayweather verdient verloren. Also, das sieht jetzt nicht so gut aus, gerade im Rekord für ihn. Ja, also ich würde ihm schon auf jeden Fall empfehlen, und ich denke, das weiß er auch selbst und auch fürs eigene Ego, wenn man Boxer ist, selbst, da willst du gewinnen, da willst du halt deine Legacy voranbringen, und da braucht er einfach noch einen knackigen Sieg gegen einen richtig guten Mann, damit er halt ja, mit erhobenem Hauptes abtreten kann, und dazu wird es auch kommen.
Ich finde eigentlich, dass beide auf jeden Fall noch ein bisschen boxen könnten. Also nur weil Manny jetzt verloren hat oder so. Das wäre natürlich jetzt auch ein bisschen krass zu sagen, dass er seine Karriere sofort beendet und so. Naja, so weit würde ich natürlich auch nicht gehen. Man wird ihn immer noch sehr gerne im Ring sehen, und er ist immer noch topfit, und erst recht Mayweather, der könnte ja wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ich sehe jetzt niemanden, der gegen ihn gewinnen könnte. Das heißt, er könnte wahrscheinlich noch die nächsten Jahre eventuell ungeschlagen an der Spitze sein, wenn er wollen würde. Also ich würde ihm jetzt nicht sofort unbedingt raten, seine Karriere zu beenden. Ist wahrscheinlich sicherer, oder wenn er keine Lust mehr hat und so. Aber ich meine jetzt vom rein boxerischen her und von seiner Fitness und so, vom körperlichen her, das, was man sieht, also so muss er das theoretisch nicht. Auch wenn er schon ein bisschen älter ist.
Das sieht ja aus, also Floyd sind ja auch noch nicht wirklich irgendwelche Verschleißerscheinungen oder so zu sehen. Lebt ja sehr gesund, auch außerhalb der Kämpfe. Also wenn er mal länger nicht kämpft, ist er immer in einer extrem guten Form. Säuft nicht, trinkt keinen Alkohol und ja, würde ihn auch schon noch gerne länger sehen. Gerade da am, ja, so in Zukunft, so mit Thurman und vielleicht auch Andrade im Superwelter, ja schon zwei Leute da wären, die so ihn schon sehr, sehr fordern können, aber vielleicht noch nicht den Namen haben und noch so ein, zwei Jährchen brauchen, um zu reifen, um größer zu werden, um bekannter zu werden. Und das wären natürlich dann auch in so ein, zwei Jährchen vielleicht auch extrem große Kämpfe, ne?
Thurman würde ich auch als größte Gefahr vielleicht für ihn sehen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt schon so wäre, aber so, ja, in einem Jahr oder so, das könnte schon ein Hammerkampf werden.
Absolut. Und es ist halt die Frage, was Floyd will. Will er wirklich seine Legacy erhalten? Das wäre natürlich auch Wahnsinn, dann irgendwie mit 49-0 einfach abzutreten und nie wieder zu kämpfen. Damit hätte er auf jeden Fall den üblen Legendenstatus. Und wäre natürlich, es ist natürlich auch was anderes, wenn man so abtritt, als wenn man abtritt wie ein Roy Jones zum Beispiel, der ja Pound for Pound einer der besten Kämpfer sicherlich aller Zeiten ist, aber sich so seine Legacy so ein bisschen zerstört hat, dadurch, dass er einfach zu lange geboxt hat. Ja, das ist halt die Frage, was Floyd da möchte. Aber es ist halt auch alles jetzt Spekulation. Ich meine, das könnten wir noch länger betreiben, aber ich denke, das ist relativ sinnfrei.
Ja gut, bei, sagen wir mal, bei Jones als Beispiel hat man ja schon ziemlich, ich sag mal, als er aus dem Schwergewicht wieder zurück in die unteren Klassen gekehrt ist, hat man schon einen Qualitätsunterschied gemerkt, und da hätte er auf jeden Fall selbst auch aufhören müssen. Und bei Mayweather ist es allerdings so, dass man ja nicht wirklich einen Qualitätsunterschied feststellen kann. Also man kann feststellen, dass er halt doch weniger macht als sonst. Also er beschränkt sich in seinen Kämpfen wirklich fast nur noch auf die Defensive und will den Gegner im Prinzip nur der offensiven Stärke berauben und macht dann selbst halt auch wirklich nur das Nötigste, um die Runden halt gerade eben so zu gewinnen, aber halt doch im Endeffekt verdient zu gewinnen. Ja, das stellt man schon fest, aber es reicht eben immer noch, um die besten Boxer nach Punkten verdient zu besiegen, und da merkt man jetzt nicht wirklich so einen unheimlichen Qualitätsverlust, wo man sagen kann, der hat in der Defensive in den Reflexen nachgelassen, wie es bei Jones zum Beispiel der Fall war. Ja, der hat halt wirklich zum Teil dann auch viel kassiert. Aber bei Mayweather, da stellst du wirklich jetzt zumindest in der Defensive keine größeren Qualitätsverluste fest, und der könnte auf jeden Fall, wenn er will, noch weitermachen. Nur stellt sich die Frage, warum soll er das tun, wenn er einen Rekord gebrochen hat? Er hat die Null im Rekord stehen, er hat unheimlich viel Geld verdient. Ausgesorgt sollte er normalerweise haben. Gut, wie gesagt, bei ihm bin ich mir da nicht sicher, dass es dazu kommt, weil sein Lebensstandard im Prinzip wirklich unheimlich krass ist. Also habe selten Menschen gesehen, der teilweise Geld so verbrennt, das ist schon Wahnsinn. Deswegen kann ich mir, wie gesagt, vorstellen, dass er halt nochmal irgendwann auch aus Geldgründen nochmal zurückkehrt, aber so aus sportlicher Sicht sollte er eigentlich den einen letzten Kampf jetzt noch machen, dann aufhören, weil alles andere ist nur Gefahr und warum sollst du dich selbst in Gefahr begeben, wenn du das nicht nötig hast?
Gut, wie es dann wirklich weitergeht, werden wir dann sehen.
Ja.
Ansonsten fanden auf der Undercard noch ein paar ganz interessante Kämpfe statt. Unter anderem Leo Santa Cruz, der José Cayetano, der sehr souverän nach Punkten geschlagen hat. Braucht man im Grunde auch nicht groß näher drauf eingehen. Ein bisschen spannender war auf jeden Fall Wasil Lomachenko gegen Gamalier Rodriguez. Lomachenko in den ersten Runden hatte er leichte Probleme, hat er richtig paar richtig harte Hände aufgenommen. Aber dann so im Laufe des Kampfes hat er den Kampf dann später klar diktiert und hat sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt, warum man ihn doch so schnell gegen so gute Leute antreten lässt. Und das war schon richtig stark von Lomachenko, oder Imanu?
Sehe ich auch so. Also die Leistung war mal wieder wirklich gut. Und ich meine, man muss immer bedenken, wie ja, wenig Profikämpfe der Mann hat. Ne? Das ist unfassbar. Und kämpft direkt auf so einem unheimlich hohen Niveau. Also da wird auch in Zukunft auf jeden Fall einiges ja, sehr Interessantes auf uns zukommen. Und einige interessante Kämpfe, die man mit ihm auf jeden Fall machen kann. Ist technisch unheimlich stark, schnell, reflexstark, defensiv stark, super Beinarbeit, super Speed. Also da sind auch kaum Schwächen zu erkennen. Und dementsprechend, ja, also wenn er noch, wie gesagt, nochmal zwei, drei Kämpfe mehr macht und sich wirklich dann an das Profi-Dasein gewöhnt hat, dann wird der Mann auch kaum zu schlagen sein. Also da muss man schon wirklich ja, unheimliche Fähigkeiten verfügen, um ja, ihn besiegen zu können. Und dementsprechend, ja, ein verdienter Sieg von ihm auf jeden Fall, sogar mit einer Stoppage zum Schluss. Hätte ich jetzt auch gar nicht so vor dem Kampf gedacht. Ich gedacht, das geht eher nach Punkte aus. Aber hat auch mal vorzeitig wieder einen Sieg geschafft durch einen schönen Körpertreffer. Kann man nur ein Kompliment aussprechen. Und ja, mal sehen, wie es da weitergeht, was für ein Kampf als nächstes kommt. Da bin ich mal gespannt, auf jeden Fall. Aber Stand jetzt mit der Leistung aus dem letzten Kampf kann man schon sagen, braucht er sich im Prinzip vor kaum jemandem irgendwie richtig zu fürchten. Das ist für mich auf jeden Fall sogar schon, ja, doch die Nummer 1 in seiner Klasse.
Soweit würde es so gehen, weil ich meine, es ist immerhin keine schwache Klasse. Man hat dann Nicholas Walters, der schon sehr, sehr eindrucksvoll ist. Leo Santa Cruz oder Leute wie Gary Russell Jr. oder Abner Mares, das ist ja jetzt keine schwach besetzte Klasse, ne?
Du hast recht, Walters sehe ich auf einem Level mit ihm auf jeden Fall. Das stimmt. Wobei Walters, wie gesagt, auch noch nicht die absoluten Granaten in seinem Rekord hat. Ja, das muss man immer dazu sagen. Da weiß man auch noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Weil Lomachenko muss halt sehen, er hat unheimlich wenig Kämpfe in seinem Rekord, aber schon unheimlich krasse Sachen bewiesen. Und Walters hat viele Kämpfe, aber noch nicht die guten Gegner im Rekord. Deswegen tendiere ich da auch eher zu Lomachenko. Aber klar, Walters kann natürlich sich auch noch durchaus als noch besser vielleicht zeigen oder darstellen, als er jetzt vielleicht vom Rekord her angesehen ist. Er ist auch umgeschlagen, aber mit unheimlich viel Schlagkraft und ja, anderen guten Fähigkeiten und so. Wäre ein interessanter Kampf, wenn der kommt und ich denke, das könnte man auch schon fast ansetzen dieses Jahr noch. Das wäre auf jeden Fall möglich. Ist auf jeden Fall der Erstplatzierte gegen zwei Platzierten in der Klasse und warum soll man sowas nicht machen, wenn unheimlich ja, bestimmt auch gut anzusehender Fight. Ein Walters, der gut nach vorne geht, viel Druck macht und auch hart schlägt. Das wäre
Ja,
wirklich mal für
unheimlich hart
Lomachenko.
schlägt er auch.
Ja, eben genau. Das wäre für Lomachenko auf jeden Fall ein Riesentest. Und gleichzeitig auch für Walters, der halt auch noch nicht, wie gesagt, allzu viel bewiesen hat. Deswegen, also, ja.
Ja, weiß nicht, so Dashenian und Donaire vorzeitig schlagen, ne?
Ja, Dacenian war es schon ziemlich schott. Aber du hast recht, Donaire war auf jeden Fall bisher die größte Herausforderung. Die hat er gemeistert und dementsprechend sollte er vielleicht jetzt den nächsten Schritt dann mit Lomachenko gehen. Ich denke, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Und ein Riesenkampf. Also eng auf jeden Fall, aber ich würde Lomachenko auch in dem Kampf schon als leichten Favoriten sehen.
Ja, also ja, ist halt von uns hier jetzt so ein Wunschkampf, den wir halt fürchterlich gerne sehen würden. Allzu schnell wird es vermutlich nicht dazu kommen, aber Ja, Lomachenko, denke ich, ist auf jeden Fall auf dem Weg, halt ein richtig großer zu werden. Ich meine, jetzt ist er nochmal sicherlich bekannter geworden durch die Undercard-Performance. Das ist sicherlich ein Mann, der die Leute auch begeistern kann. Mich zumindest begeistert er.
Ja, mich auch auf jeden Fall.
Wie eben auch Nicholas Walters. Von daher wird man sehen, ob es in Zukunft vielleicht mal zu diesem Kampf kommt. Aber es könnte auf jeden Fall irgendwann mal ein sehr, sehr großes Ding werden. Gut, dann war es das soweit mit der Card aus Las Vegas, dem größten Ding des Jahrtausends oder Jahrzehnts. Das ist schon Wahnsinn gewesen. Und ja, insgesamt kann man sagen, falls Leute irgendwie enttäuscht sind, braucht ihr nicht sein. Es war irgendwie das so, beide haben irgendwie das getan, was sie konnten. Und ich denke, wer da irgendwie eine Schlacht oder sowas erwartet hat, insgesamt bei Floyd gegen Pacman oder so. Der kann sich nicht wirklich so auskennen, eigentlich mit der Materie. Aber sei es drum. Gut, ja, kommen wir dann mal in heimische Gefilde. Da gab es Samstag auch noch eine Veranstaltung. Und zwar im MDR, die kam aus Jena in Thüringen. Und da kämpfte Dominik Bösel gegen Norbert Dabrowski. Samira, du hast den Kampf auch gesehen. Wie hat dir Bösel gefallen?
Ja, ich habe ihn so, ich weiß gar nicht, ob ich da so genau hingeguckt habe, aber ich habe es auf jeden Fall nebenbei ein bisschen verfolgt. Ja, ich glaube, der Pole, der war auf jeden Fall stärker als vielleicht gedacht. Ich glaube, der hat ganz gut gegengehalten, so das, was ich mitgekriegt habe.
Ja.
Hat ihm auf jeden Fall nicht, war jetzt nicht so ein offensichtliches Fall ups, was irgendwie nach der dritten Runde umfallen wollte und gehen wollte. Deswegen war es, also ich glaube, es war bis zur letzten Runde recht, ja, recht spannend, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben sie sich doch schon einen Kampf im Duell geliefert, was recht ansehnlich war. Also es war nicht, es hätte langweiliger sein können sozusagen. Also ich fand den Kampf ganz schön anzusehen. Das Urteil war ja dann doch, ja, auch sehr, ich gucke gerade das Urteil an, der auch ein bisschen, geht ein bisschen auseinander, so von 117, 110 zu 115, 113. Manche haben es dann doch, Ingo Barabas hat es dann doch knapper gesehen. Ja, ich habe, sagen wir mal so, ich habe von Böse schon langweiligere Kämpfe gesehen, wo es halt jede Runde gleich war, wo ich dachte, okay, ja, langweilig. Aber diesmal war es anders, aber das kam, glaube ich, auch durch den guten Gegner, würde ich einfach mal so sagen.
Genau, es war einfach ein Kampf. Es war ja ähnlich starker Boxer, muss man ja sagen. Und Kampf war ja schon sehr, sehr eng. Und Skandal oder so kann man natürlich da nicht sprechen. Aber es war ein hauchdünner Sieg von Bösel. Und vielleicht wäre es in Polen umgekehrt ausgegangen. Weiß man nicht. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr eng. Aber insgesamt eine solide Vorstellung. Ein schöner Kampf von zwei Boxern eben, die auf einem Level sind. Und das macht dann auch Spaß. Bösel jetzt ja, Pflichtherausforderung, ne? Von Sergei Kovalev. Die Meinung, glaubst du, dass es zu dem Kampf kommt? Bösel gegen Kovalev oder wird man sich das sparen?
Ich hoffe, Bösel, dass er nicht dazu kommt, weil, also, wenn er eine Runde steht, dann hat er schon auf jeden Fall von seinen Verhältnissen auszugehen eine gute Leistung gebracht. Ja, ich will ihn jetzt nicht schlechter reden. Also ist natürlich keine große Nummer gegen Dabrowski. Ja, wie gesagt, auch ja, mehr schlecht als recht, knapp gewonnen. Ja, verliert oder unverdient, sage ich jetzt mal nichts. Das ist eine klare Home Decision gewesen. War eng, ja. Aber wenn du einen Dabrowski schon nicht klar und deutlich schlagen kannst, dann sollte man so einen Kampf gegen Kovalev eigentlich auch besser lassen. Und ich auch denke auch, Kovalev hat ja keine großen Ambitionen, ja, Bösel zu kämpfen, weil ja, generiert kein Geld und hat keinen Namen. Und keiner würde verstehen, warum so ein Kampf zustande kommt. Nein, wird es zu, ich sag mal, zu 100% nicht zu kommen. Weder Bösel hätte er Interesse dran, noch Kovalev. Dementsprechend werden beide andere Wege einschlagen. Ja, wer der nächste Gegner dann sein wird, das kann man schlecht sagen, kann man auch nur spekulieren. Aber ich denke, Bösel sollte erstmal schauen, dass er ja, sich in gewissen Punkten noch verbessert, um irgendwelche Ambitionen zu haben, mal Weltmeister zu werden. Also da fehlt es an so vielen Ecken und Enden. Und ich finde es irgendwie schon bedauernswert, wie man mit Gegnern wie Dabrowski, wie gesagt, bei allem Respekt, aber Wenn man mit so einem Sieg dann zum Ausscheidungskampf oder das ein Ausscheidungskampf sein kann, das ist mir wirklich, also ja, da kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, und ich denke, Bösisch ist halt, ne? Wenn man sagen würde, ist er der beste Mann in Deutschland? Nein. Denke,
Nicht
da gibt es halt
wirklich.
noch Robin Krasnicki, Eduard Gutknecht, natürlich Jürgen Bremer, Karo Murat, also sind ja eigentlich alles Leute, die man eigentlich sogar über ihn ranken muss.
Ja, mal ganz ehrlich, würdest du einen von diesen gerade aufgezählten Boxern als Außenseiter gegen Bösel sehen?
Nein,
Ja,
nein.
das ist das ja eben.
Von daher, er hat jetzt auch noch nicht so viele ja, schon bekannte Namen im Rekord und von daher muss man sich fast schon ein bisschen wundern, warum er jetzt der Pflichtherausforderer ist von Kovalev. Und da glaube ich auch nicht, dass es zu dem Kampf kommt. Gut, ansonsten, Samira, war noch Christine Hammer, die kämpfte gegen Kali Reis. Wie hat sie dir gefallen?
Ehrlich gesagt bin ich während des Kampfes, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen. Deswegen.
Oh, doch,
Aber
dann
das
war es
lag
doch so spannend.
nicht am Frauenboxen, sondern einfach, dass ich müde war und ja, wahrscheinlich vorgeschlafen wie Mayweather Kampf. Nee, ich habe den echt nicht so genau verfolgt. Ich muss mir den auch angucken. Im Nachhinein, ich habe nur gehört, dass der Kampf eigentlich recht eindeutig war, wenn es stimmt, was ich gelesen habe. Und ich glaube, Hammer irgendwann in der achten, zum Ende des Kampfes runtergegangen ist, also hart getroffen wurde, aber sie dann den Kampf gut zu Ende geführt hat. Aber ich muss ihn mir selbst noch angucken, um wirklich mehr darüber sagen zu können. Ich weiß nicht, ob von euch jemand da genau hingeguckt hat.
Auch, muss ich gestehen, auch nur mit einem Auge mehr oder weniger. Und ich denke, der Sieg, soweit ich gelesen habe, ging auch in Ordnung. Und von daher müssen wir auch
Ja,
mal
ich habe es
schauen.
gesehen. Also
Ja.
war es schon bis zur 10. Runde eigentlich ziemlich deutlich. Die erste war noch relativ ausgeglichen. Dann, wie gesagt, von 2 bis 9 alles ja, ziemlich eindeutig auf jeden Fall. Für Hammer hat sie schon gewonnen, die Runden. Und der 10. ist ja, die Gegner werden mal ganz gut durchgekommen und Hammer hatte wirklich Probleme. Also das war, glaube ich, eine Minute vorm Gong, also eine Minute vorm Kampfende und ist nochmal hochgekommen und dann gab es halt wirklich einen riesen Schlaghagel nochmal und die war wirklich in großen Nöten, also die war am Rande, ja, das Ding noch durch K.O. zu verlieren, hat sie aber noch gerade so über die Rundenzeit gerettet und hat dann verdient einen Punktsieg eingefahren, ja. Aber wie gesagt, wenn das eine Runde früher passiert oder in der achten oder sowas, dann will ich die Hammer mal sehen, ob sich da noch dann ein, zwei Runden hätte entziehen können. Also wie gesagt, das war schon sehr, sehr eng zum Schluss. War eine gute Hand und ja, aber insgesamt trotzdem dann über die Distanz gesehen auf jeden Fall verdienter Punktsieg.
Ja. Ja, dann haben vielleicht ja auch noch gezeigt, wurde Tom Schwarz gegen Vaclav Paisar. Wer von euch hat den Kampf ganz gesehen?
Ja, ich habe ihn schon komplett gesehen eigentlich. Also Schwarz. Unsere Schwergewichtshoffnung, unser Riesentalent, wie es gesagt wurde von dem Kommentator. Ja, also Riesentalent. Puh. Ich meine, gut, er ist 20. Ja, es ist natürlich noch viel Zeit da, um sich zu entwickeln und verbessern. Aber die Leistung von ihm war doch sehr mau. Auch gerade also die erste Runde, da hätte er schon, wie gesagt, hätte der Gegner da ein bisschen mehr und entscheidender und entschlossener nachgesetzt. Dann hätte der Kampf eigentlich aus sein müssen. Er war echt wirklich gut angehittet und sich auch noch mit Ach und Krach in die nächste, also in die zweite Runde gerettet. Und dem Tschechen sind dann so ein bisschen ja, ist ein bisschen die Luft ausgegangen. Also der hatte schon nach 3 Runden, hat er wirklich konditionell im Prinzip nichts mehr dagegen zu setzen gehabt. Hätte er für 6 Runden Luft gehabt, dann hätte unser guter Herr Schwarz wahrscheinlich schon eine Niederlage im Rekord jetzt. Da hat er Glück gehabt, dass der Gegner halt ja diesbezüglich nicht optimal vorbereitet war. Und so konnte er dann die, ja, sag mal, ich würde schon sagen, die letzten 5 Runden für sich entscheiden. Also dieses 59-55, was da gewertet wurde. Ich denke, das trifft schon ganz gut. Das war schon dann, wie gesagt, ein verdienter Punktsieg, aber ja, es war nicht eindrucksvoll. Also das hat, wie gesagt, nur damit zusammengehangen, dass der Gegner im Endeffekt dann ja, keine Kondition mehr hatte und total am Pumpen war nach der zweiten Runde. Also, ja, muss man abwarten, wie die Entwicklung da weitergeht. Ist körperlich natürlich schon präsent und die Führung ist auch nicht schlecht, aber da ist wenig Defensive zu erkennen und auch so, weiß ich nicht, wenn er unter Druck gerät, dann hat er wirklich große Probleme. Das hat man in der ersten Runde gesehen. Also, ja, ist schon Potenzial da, aber ihn jetzt als Riesentalent zu bezeichnen, also das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Also ist ein Talent auf jeden Fall, aber jetzt so wirklich unheimlich viel Eindrucksvolles habe ich nicht gesehen. Zumal er ja auch, wie gesagt, einen Gegner jetzt vor der Flinte hatte, der jetzt wirklich nicht irgendwie, ne, was Berauschendes, war. Es war jetzt ein Tscheche, der 4 Profikämpfe hatte. Also, wenn man da schon angehittet ist und Probleme hat, dann hat man auf jeden Fall noch viel Verbesserungsmöglichkeiten vor sich. Und ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Ja, denke ich auch. Er ist einfach noch relativ roh, ne? Und
Ja.
er ist halt 20 und von daher, er hat noch alle Zeit der Welt, noch eine Menge zu lernen und da muss man einfach sehen, wo die Reise weitergeht und oder wie sie weitergeht und alles andere wird man dann halt auch irgendwann mal sehen, ne, wie es weitergeht. Aber das Supertalent oder das Riesentalent sehe ich jetzt auch in ihm absolut nicht. Muss man leider sagen. Aber vielleicht straft er uns ja Lügen. Startet noch mal richtig durch. Ja, das Wochenende war recht schön, aber das nächste Wochenende wird natürlich auch nicht schlecht. Gerade was das deutsche Boxen angeht. Und da kämpft Felix Sturm gegen Fedor Schwudinow Samira. Freust du dich auf den Kampf und wie stark schätzt du Schwudinow ein? Wird der Sturm in Probleme bringen können?
Ja, natürlich freue ich mich auf den Kampf. Ich werde ja auch extra hinfahren. Ja, also ich bin sehr froh, sagen wir, dass Sturm so einen starken Gegner boxt. Also ich schätze ihn auf jeden Fall nicht leicht ein. Also ich weiß, in den letzten Kampf habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ja, das ist ein guter, ausgebildeter Russe, der bestimmt nicht so leicht aufgibt. Und seine K.O.-Quote liegt auf jeden Fall auch um einiges höher als die von Sturm. Deswegen, ja, denke ich mal, dass Sturm die Aufgabe hat, ihn nach Punkten zu besiegen, auszuboxen, den gar nicht so nah an sich rankommen zu lassen, beziehungsweise einfach schneller zu sein. Ja, sollte er vielleicht. Ich weiß nicht, ich hoffe, also ja, ich würde einfach mal auf so einen Punktsieg von Felix Sturm tippen, wobei das auch sehr knapp und sehr eng werden wird und nicht einfach. Aber ja, ich freue mich trotzdem. Also ich denke, das wird ein guter Kampf einfach zum Anschauen für die Zuschauer. Das ist irgendwie, ja, jede Runde wird ein Fight, hoffe ich. Dass beide Boxer sind technisch gut ausgebildet, schön anzusehen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der Kampf irgendwie total langweilig wird, zumindest technisch nicht.
Ja, wie gut Schulinov ist, ist einfach irgendwie so ein bisschen schwer zu sagen. Er war natürlich auch ein guter Amateur, aber bei ihm fehlen natürlich irgendwie auch so ein bisschen die Namen im Rekord. Ne? Dass er nicht schlecht ist, ich denke, das sollte klar sein, aber wie gut ist er wirklich? Ne? Und ich bin mir da persönlich nicht so sicher, wie gut Schulinov ist. Ich weiß nicht, wie schätzt ihr einen? Also.
Ja, also man muss erstmal die Fakten sehen. Schulinov ist ja, genau, ein guter Amateur gewesen, das ist richtig. Er hat auch ganz gute Leute dort besiegt. Und jetzt ja im Supermittelgewicht 12 Fights bisher absolviert. Alle 12 eindeutig und eindrucksvoll auch gewonnen. Die meisten davon vorzeitig, 10 an der Zahl. Gut, die Gegner, die er bis jetzt geboxt hat, waren natürlich auch noch nicht allzu gut. Das muss man natürlich dazu sagen. Dementsprechend hast du natürlich recht, wenn du sagst, man weiß noch nicht so wirklich, wo bei Schulinov die Reise hingeht. Jetzt hat man im Prinzip mit Sturm den ersten Gegner für Schulinov, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt mal ein Step-up. Oder wäre ein Step-up, wenn er ihn denn dann auch besiegen kann. Ja, also was ich bisher von Schulinov gesehen habe, das hat mich jetzt auch nicht, also es hat mich nicht vom Hocker gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber man sieht schon durchaus Potenzial. Also er hat eine gute Schlagkraft auf jeden Fall. Er bewegt sich ganz gut. Ist so, dass er etwas langsam wirkt, zumindest. Also, das kann man, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Und Sturm hingegen ist da doch etwas schneller. Dementsprechend würde ich auch sagen, also wenn Sturm über 12 Runden seinen Gameplan durchziehen kann, also im Prinzip, dass er sich viel bewegt und gut auf den Beinen unterwegs ist, dann wird er hier nach Punkten gewinnen. Nur das Problem bei Sturm ist, und das hat man jetzt in den letzten Jahren schon feststellen müssen, dass Sturm eigentlich, ja, welchen Gegner konnte er denn über 12 Runden wirklich beherrschen? Also fangen wir mal an. Vielleicht im Jahr 2012 möglicherweise Sebastian Spick. Ja, das wird wahrscheinlich oder war wahrscheinlich der einzigste Gegner in den letzten 8 Kämpfen, wo er das konnte. Und danach kam Daniel Gill, da war es knapp. Den hat er verloren. Danach kam Soliman, den hat er auch verloren. Es war auch knapp, gut, da wurde dann halt ein No Contest draus, weil da irgendwas Illegales eingenommen wurde von Soliman angeblich. Ja, dann hat er einen Radosevic geschlagen, den niemand wirklich kannte, also nichts, was man jetzt irgendwie richtig werten kann. Es ging nur 4 Runden. Barker hat sich dann am Knie verletzt in Runde 2, konnte nicht weitermachen. Ja, und dann den nächsten Kampf, wo es halt wirklich wieder, sag ich mal, richtig wertbar war, gegen Soliman wieder verloren. Und diesmal wirklich ziemlich eindrucksvoll, also hat Sturm eigentlich gar kein Land gesehen im Rückkampf. Und dann hat er halt einen Draw gegen Stieglitz geboxt, wo er aber wieder etwas besser aussah, zumindest als in den Kämpfen davor. Also Sturm wirklich in den letzten Fights, man muss sagen, in den letzten 6 Kämpfen nur 2 Siege. Und davon hat einer, wie gesagt, kannte man nicht, und der andere hat sich verletzt, wo er die beiden Siege eingefahren hat. Also Sturm ist schon nicht mehr wirklich so leistungsstark wahrscheinlich, wie er das vielleicht mal zu Zeiten eines Oscar de la Hoya Sieges, ich sage Sieg, und hat er eigentlich gewonnen damals, auch wenn er Niederlage im Rekord steht, war. Und dementsprechend traue ich ihm auch nicht zu, über 12 Runden lang Chudinov ja, von sich fernzuhalten. Er hat, wie gesagt, die Beine, die wirken einfach nicht mehr gut bei Sturm. Und zumindest in den Anfangsrunden, ja, das mag 3, 4, 5 Runden gut aussehen, aber dann in der zweiten Kampfeshälfte hat er meistens doch Probleme. Steht dann fest auf der Stelle und lässt sich bearbeiten. Und wenn er das macht gegen Chudinov, dann kann das auf jeden Fall böse ausgehen. Gut, Sturm hat relativ gute Nehmerfähigkeiten. Es kann auch sein, dass er über die Runden es dann trotzdem schafft. Nur ob er dann genügend Runden gewinnen kann, um schlussendlich nach Punkten zu gewinnen, ist dann auch fragwürdig. Also ich gehe davon aus, erste Kampfeshälfte wird an Sturm gehen, weil er ganz einfach der schnellere Mann ist, und solange er Kondition hat und seine Beine bewegt, wird er auch die Runden, denke ich, gewinnen können. Aber die zweite Kampfeshälfte wird dann wahrscheinlich schwieriger, und ich denke auch nicht, dass er sich 12 Runden entziehen kann. Also Sturm wird wieder irgendwann einbrechen, so wie es auch in den letzten Kämpfen meistens war. Und dann wird Chudinov aufkommen. Und was dann passiert, ist halt die Frage. Kann Chudinov dann hinten raus dann ihn rausnehmen, den Sturm? Kann er ihn K.O. schlagen? Oder kann er halt noch genügend Punkte sammeln, um nach Punkten zu gewinnen? Ja, also ich denke, wie gesagt, erste Kampfeshälfte geht an Sturm, die zweite an Chudinov, und dann haben wir wieder das, was Sturm eigentlich auch in seinen letzten Fights immer hatte. Ob das jetzt gegen Gil war, gegen Soliman, gegen Stieglitz oder gegen wen auch immer. Wir werden ein knappes Punkturteil sehen, denke ich, das in die eine oder in die andere Richtung ausgehen kann. Vielleicht sogar möglicherweise ein Draw. Also ich sehe hier auf jeden Fall 12 Runden. Ja, auf jeden Fall nicht. Also ich traue dem Chudinov auch zu, Sturm, wie gesagt, in den hinteren Runden K.O. zu schlagen, falls die Kondition oder falls er zu fest wird im Kampf. Das denke ich, die Möglichkeit hat er auf jeden Fall. Dafür ist er schlagstark genug, aber Sturm sollte es, denke ich, schon über die Distanz schaffen. Daher gehe ich vom knappen Punkturteil aus. Also wer da jetzt gewinnt, das ist wirklich kaum vorherzusagen. Also ja, und im Zweifel natürlich, und für den Heimboxer vielleicht. Vielleicht kriegt er dann seine Decision auf Sat.1, so eine knappe Split Decision oder sowas in der Richtung. Aber das wird ein hartes Brot für ihn, für Sturm. Für Chudinov natürlich auch, klar. Aber ein ganz enger Kampf, total auf Augenhöhe. Bin gespannt. Also das für die Fans sehr interessant auf jeden Fall. Für die Leute, die wetten wollen, würde ich dann eher auf Chudinov wetten, weil der hat eine 3er, beziehungsweise 3,4 mittlerweile sogar, sehe ich gerade, 3,4er Quote, das kann man auf jeden Fall schon mal spielen. Also für alle Leute, die ein bisschen was setzen möchten, dann würde ich da eher empfehlen, auf Chudinov zu gehen. Ja, aber ansonsten auf jeden Fall ein Kampf auf Augenhöhe, enges Ding, und ich freue mich auf Samstag.
Auf jeden Fall. Also das denke ich auch, ein Kampf, wo man weiß, Chudinov ist halt schon natürlich deutlich stärker als ein Radosevic, wie stark er wirklich ist und wie stark Sturm noch ist, oder wieder ist, wird man dann einfach sehen. Ne? Aber das ist ja nicht der einzige interessante Kampf auf der Karte. Auf der Karte gibt es ja noch einen weiteren Kampf um die Weltmeisterschaft. Mosseba kämpft gegen Jack Kulschei, den goldenen Jack. Sami Rein, deutsch-deutsches Duell. Wer wird es für sich entscheiden?
Ja, ich muss sagen, dass ich natürlich Jack Culture irgendwie ein bisschen besser kenne, weil ich den schon 2009 war es, glaube ich, in Mailand live gesehen habe, als er Amateurweltmeister wurde. Da war ich ja da. Deswegen habe ich mehr Kämpfe von ihm gesehen als von Maurice Weber. Aber ich, also, Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Also ich tippe auch auf einen Punktsieg für Jack Culture, nach dem, was ich so von beiden gesehen habe. Also trotzdem finde ich das Duell ganz interessant, einfach mal auch zu sehen, wie stark Weber ist. Und zu sehen, ob die Kritik von einigen anderen Boxern stimmt, die es halt ein bisschen ungerechtfertigt finden, dass Maurice Weber diese Chance überhaupt bekommen hat, gegen Jack Culture zu boxen. Aber das wird man ja dann im Kampf sehen, so wie er sich so macht. Aber ich glaube nicht. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er gegen Jack Culture gewinnt. Ich weiß nicht. Also ja, Punkt Sieg Culture, würde ich sagen.
Manu, wie siehst du das? Ist Kutscher auch für dich klarer Favorit?
Ja, sehr klarer Favorit. Also ich bin da auch sehr erstaunt, dass der Herr Weber hier so eine Chance bekommt. Also ganz ehrlich, Moritz Weber ist nicht mehr als ein Gatekeeper. Also meiner Meinung nach, also was ich bisher von ihm gesehen habe, das ist überhaupt nicht eindrucksvoll. Und die Boxrec-Platzierung da mit 126 trifft auch eigentlich ganz gut. Das ist auch kein Top-100-Mann eigentlich. Also weiß ich nicht, es ist. Was kann er denn? Er ist weit über 30 schon, also 33 Jahre alt. Er wird jetzt 34 im Juni und hat noch keinen einzig guten Mann geschlagen. Also, er hat keine Power. Er hat schon gegen einen Journeyman verloren und auch Duhau gegen einen Journeyman geboxt. Also, ja, der Rekord ist halt, er boxt nur mit Leuten mit negativem Kampfrekord. Das ist so ein Jakub Saglam im Super-Weltergewicht. Also wie gesagt, ich kann es auch nicht verstehen. Ich meine, er kann ja nicht dafür, wenn er die Chance kriegt, aber das ist ein guter Aufbaugegner für Kulchai. Also Respekt, gutes Matchmaking auf jeden Fall. Sieht ja ganz gut aus, ne? Ich meine, 21-1 Mann im Rekord dann zu haben, für den Kulchai ist ein deutsches Duell. Ja, das kann man so ganz gut verkaufen, bestimmt, wenn man jetzt irgendwen auf die Undercard setzt. Aber das geht da immerhin um eine Interimsweltmeisterschaft, ne? Das muss man sehen. Dass dann ein Mann da drauf boxen darf, der wirklich, wo der beste Gegner im Rekord wahrscheinlich Gerry Abajan ist. Und der hat schon 18 Niederlagen, ne? Also, das ist schon. Ich weiß nicht, also, wie das zustande kommen kann, ist schon heftig. Also, ich bin da auch sehr erstaunt. Ich kann die Boxer auf jeden Fall verstehen, sich darüber ärgern und aufregen, weil da gibt es wirklich ganz andere Leute in der Klasse, die die Chance ja, hätten bekommen sollen. Tja, wie geht der Kampf aus? Hier ist wahrscheinlich auch schon ein ziemlich früher Sieg für Kulchai möglich. Also wie gesagt, Weber hat ja bisher nur Leute mit fast ausschließlich negativem Kampfrekord geboxt. Und ja, daher kann man nicht sagen, wie er dann gegen einen Mann aussieht, der durchaus schon Qualität hat. Ich meine, ich halte Kulchai jetzt auch nicht für das Übermonster oder sonst irgendwas. Er hat sich auch schon gegen einige etwas schwächere Gegner ziemlich schwer getan und seine Kondition hält auch meistens nur 4, 5, 6 Runden. Aber ja, Maurice Weber ist nun wirklich in so vielen Bereichen limitierter als Kulchai. Also eine Chance auf einen Sieg hat er eigentlich gar nicht. Das denke ich. Also da, das wäre schon ein Riesen-Upset. Also ich weiß gar nicht, wie die Wettquoten hier sind. Mich würde es mal interessieren. Da also würde ich ihm schon eine 15 geben oder 17 oder irgendwie sowas, dem Weber. Also, boah. Ja, eigentlich chancenlos. Ist halt die Frage, ob vorzeitig oder über die Punkte. Es ist ein 12-Runder. So eine Erfahrung hat der gute Herr Weber noch nie gemacht. Ich gucke gerade, wie viele Runden er als höchstes mal gegangen ist. Sogar 10 ist er mal gegangen gegen einen Mann mit 3 Siegen und 10 Niederlagen im Rekord. Ja, okay. Also 12 Runde hat er noch gar nicht gemacht bisher und trotzdem da war um Titel kämpfen, beziehungsweise Interimstitel. Ja, nicht schlecht.
Schon lustig, ne?
Ja, es ist wirklich lustig. Dementsprechend, ja, kann man nicht sagen, wie das ausgeht. Also, das ist schwierig. Kulchai ist jetzt auch kein Übermonster, aber er ist natürlich gefährlich in den ersten Runden und kann mir da vorstellen, wie gesagt, also, dass es in den ersten 4 halt vorzeitig gewinnt, der Kulchai. Wenn es dann aber ein bisschen weitergehen sollte, 5., 6., 7., ich denke mal, wenn er das erste Feuerwerk überstanden hat, dann kann er das schon über die Punkte möglicherweise schaffen, aber. Ja, da wird er halt ganz eindeutig verlieren. So im 118, 110 Bereich oder sowas. Also, ja, es ist eine total blöde Ansetzung eigentlich. Und da muss ich auch Kritik üben. Und auf so einen Kampf, da freue ich mich. Und ich den gucke ich schon aus Protest nicht an. Also, da gucke ich nur das Ergebnis nachher. Das will ich gar nicht sehen.
Also ich finde den Kampf eigentlich schon sehr, sehr interessant, weil gerade weil Kulchai halt nicht wirklich überzeugen konnte. Nur wo ich wirklich Bauchschmerzen habe, dass es da wirklich um die Interims-WBA-WM geht. Also das macht mir wirklich richtig, richtig Bauchschmerzen, weil Hat ja so, beide haben ja noch nicht irgendwie ansatzweise irgendwelche Weltklasse-Leute geboxt und dann wirklich irgendwie
Ja,
ein
wie
bisschen
gesagt.
Schmerzen bekommen, wenn man sieht, dass es da um Titel geht. Aber wenn man den Titel weglassen würde und da irgendwie Deutsche Meisterschaft hinschreiben würde, wäre es ein Kampf, wo ich mich, den ich wo ganz, ganz toll finden würde. Also muss man so ein bisschen aus dem Gedächtnis streichen, glaube ich, dass es da um eine WM geht. Wenn man das tut, ist es, denke ich, eine sehr interessante Ansetzung, wo man halt auch wirklich mal sieht, was kann Weber, ja, ganz bei Imano, was kann Kohlschei.
Ja, klar, nicht falsch verstehen, dass ich jetzt die Ansetzung schlecht reden möchte. Ich will nur schlecht reden, dass es halt, also dass da zwei Leute im Ring stehen, die es wirklich nicht verdient haben, um eine Interims-Weltmeisterschaft zu kämpfen. Ja, also weder Weber noch Kulschei haben da irgendwelche Ambitionen hin im Augenblick, weil sie einfach noch gar nicht ansatzweise die Leute gekämpft haben, die das rechtfertigen. Bei Kulschei schon etwas mehr als bei Weber natürlich. Ja, also Kulschei hat zumindest mal ein paar ansatzweise Leute aus den Top 50 zumindest im Rekord, aber Weber, das ist wirklich das Beste ist Gary Abajavan oder wie auch immer derjenige
Ja, oder
heißt, und der hat
Gernot
18 Niederlagen.
Hinteregger.
Ja, das sind die besten Leute im Rekord. Also, das sind Leute, die wir vielleicht sogar schlagen könnten, wenn wir einigermaßen in
Nein, ja,
Form
das
wären.
vermutlich eher nicht, aber.
Ja doch, also 21 Siege, 54 Niederlagen. Also ich glaube, viel schlechter wären wir jetzt auch nicht. Wäre vielleicht ein Duell auf Augenhöhe zumindest. Also, ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, böse sowas. Dann Weltmeisterschaft kämpfen lassen. Aber gut, kann man nichts dran machen.
Ja, also Weber habe ich auch schon einige Male gesehen, auch schon zu Universumszeiten und konnte mich ehrlich gesagt auch nicht nie ansatzweise irgendwie begeistern. Ist natürlich ein grundsolider, ausgebildeter Boxer, aber ja, das ist halt jemand, der begeistert. Und Kulschei habe ich auch so, dem will ich nicht sagen, aber so die häufigen Trainerwechsel, ja, gefallen mir nicht wirklich. Diese Entwicklung, die man einfach nicht bei ihm sieht, die man bei vielen Leuten sieht, die so von den Amateuren zu den Profis wechseln, sieht man halt irgendwie eine Entwicklung, die sehe ich bei ihm nicht so. Und sind halt, ja, ist halt, von daher ist es halt schon irgendwo ein interessanter Kampf. Man muss halt nur nicht den Titel so ein bisschen wegdenken. So, dann ist es sehr, sehr interessant. Und ein Kampf, den ich auch schauen werde, auf jeden Fall, aber der Titel. Der macht mir den Kampf schon ein bisschen kaputt.
Ja, weil da könnten wir demnächst vielleicht auch mal um eine Interims-Weltmeisterschaft kämpfen, oder? Dann
Ja,
holen wir uns
dann
gleich die Rumänen und zwei
müsste.
Tschechen in den Kampfrekord, machen 6-0 und dann kämpfen wir gegeneinander. Das wäre doch ein
Ja,
Catchweight-Fight
oder mal
oder so.
Journeyman, bauen wir uns auf und dann.
Genau, und dann kämpfen wir einfach mal um die Interims-Weltmeisterschaft im, was weiß ich, Gewicht. Also, wenn das so
Ja,
leicht
genau.
geht, dann werde ich das, glaube ich, auch demnächst mal machen.
Auf jeden Fall irgendein Catchweight und dann. Man kann ja mittlerweile auch Weltmeister werden, ohne in der Gewichtsklasse anzutreten. Das geht ja oftmals auch. Und daher. Ja, gut. Ja. Aber ansonsten sind bis jetzt noch keine Kämpfe bekannt, die noch auf der Undercard stattfinden werden. Da wird sicherlich noch was kommen, aber werden dann halt so die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich sein, die man sonst auch auf Sturmcards sieht. Ja, wird man sehen, was da noch so drauf kommt. Aber die beiden Kämpfe auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant. Gut, sonst ist nächste Woche auch noch was. Omar Figueroa kämpft gegen Ricky Burns. Omar Figueroa, ja, eine große mexikanische Hoffnung, oder ist ja Amerikaner, aber mit mexikanischen Wurzeln natürlich. Schon. Ja, ein großes Talent kann man sagen, der schon manchmal so ein bisschen leichte Probleme hat. Kämpft gegen einen sehr erfahrenen Mann mit Ricky Burns, der schon grundsolide ist. Omar Figueroa natürlich klarer Favorit bei den Buchmachern, aber denkst du immer nur, Ricky Burns hat eine Chance?
Ricky Burns hat eine Chance. Tja, ist eine gute Frage. Ich würde eigentlich jetzt erstmal die Samira gern zuhören, was die so sagt. Weil ich bin gerade selbst am Überlegen, wie der Kampfverlauf in etwa stattfindet.
Ja.
Daher würde ich mir da gerne nochmal so ein, zwei Minuten Gedanken drüber zu machen, bevor ich jetzt irgendwas erzähle, und das soll ja schon dann ja, was Realistisches sein. Und dementsprechend würde ich die Samira jetzt gerne dazu hören.
Oder ich sage
Ja,
einfach mal, ja.
oder sag, was du denkst. Ich kann dazu eh nicht
Ja,
so
also
viel
ich
sagen, weil
sehe
ich.
einfach da irgendwie schon einen engen Kampf auf uns zukommen, den Omar Figueroa schon gewinnen wird, aber vermutlich einigermaßen knapp nach Punkten und ja, so sehe ich das einfach. Also, selbst wenn es sehr, sehr eng werden sollte, kriegt Figueroa in Amerika als die Hoffnung, ja, auf jeden Fall das Urteil. Also, das sehe ich da so eigentlich, wenn ich nicht. Komm, aber ist
Ja.
auf jeden Fall ein ganz netter Kampf.
Also Favorit ist, sage ich mal, Figueroa auf jeden Fall. Ich denke, da sind wir uns einig. Ist halt auf jeden Fall ungeschlagener Mann, ne? In seiner Klasse hat schon ganz gute Leute geboxt. Das Einzige, was ich damals gesehen habe von ihm, war im Prinzip der Kampf gegen Belmontes und halt gegen Estrada. Gegen Estrada hat er eine sehr gute Vorstellung abgeliefert. Konnte auch vorzeitig besiegen und war auch klar nach Punkten vorne. Und gegen Belmontes, das war halt so ein bisschen, naja. Also, er hat ihn halt im Endeffekt gewonnen. Ich glaube, das war damals eine Split Decision, aber und es war auch wirklich ziemlich eng. Der Kampf war nicht so gut. Aber ansonsten, ja, ist halt man auf jeden Fall der richtig gute Qualitäten hat. Wo es mir auch jetzt immer auch mir keine wirkliche Schwäche einfällt. Gut, manchmal ist er ein bisschen, macht er ein bisschen wenig, das schon. Aber grundsätzlich auf jeden Fall der Favorit, Ricky Burns, ja, kämpft hier auswärts, muss man natürlich auch sagen. Er hat auf jeden Fall nicht die Punching Power, um hier Figueroa aus den Socken zu hauen. Also die K.O.-Chance für Burns ist auf jeden Fall, ja, sehr gering. Und nach Punkten in Amerika gegen Figueroa, also, boah, das wird schwierig. Und wenn man sieht, dass Ricky Burns auch im Prinzip in seiner Karriere immer eigentlich an den ja, relativ guten Leuten dann gescheitert ist. Ich meine, er hat Chancen gehabt gegen Crawford oder auch gegen Beltran. Ich meine, gut, da war es halt noch eng, aber im Endeffekt konnte er, sage ich mal, seine Chancen in Titelkämpfen nie wirklich nutzen. Ist González mal geschlagen, der dann aufgegeben hat wegen der Verletzung. Aber auch nur, auch da lag Burns aussichtslos hinten nach Punkten. Also nein. Figueroa ist da auf jeden Fall auch eine Nummer zu groß, denke ich. Und die Frage ist dann, wie er gewinnt. Wahrscheinlich nach Punkten, denke ich. Figueroa hat natürlich immer die Möglichkeiten, jemanden vorzeitig zu besiegen. Klar, das ja. Aber Ricky Burns hat auf jeden Fall eins, und das ist Kinn und Toughness. Und Willen und Kondition, ja, also die Attribute hat Burns auf jeden Fall und deswegen denke ich schon, dass er auch die Runden überstehen wird und ja, nach Punkten wird es wahrscheinlich dann so laufen, wie es bei Burns halt immer lief in seinen Titelkämpfen. Also ich denke, er wird ziemlich eindeutig nach Punkten verlieren, so im 118, 110, 117, 111 Bereich, denke ich, wird das laufen. Also ein Kampf, ja, wo schon relativ eindeutig ist und wo es mich auf jeden Fall sehr, sehr wundern würde, wenn das hier anders endet, als ich es jetzt gerade prognostiziert habe.
Ja. Ansonsten sind noch zwei weitere interessante Kämpfe auf der Card. Anthony Modine kämpft gegen Austin Trout. Austin Trout auf jeden Fall ein guter Mann, der zum Beispiel Cotto schon geschlagen hat. Er hat schon zwei Niederlagenrekord, ja, aber die waren gegen Alvarez und Lara und das sind halt auch wirklich zwei Top-Leute. Und Trout auf jeden Fall ein guter Mann, der kämpft gegen Anthony Modine. Wie seht ihr den Kampf?
Ist wirklich sehr eng. Also, dem kann man
Denken
mich jetzt auch
sogar, okay.
schon über 2 Wochen befasst. Ja, ich sehe den sehr eng. Ich meine, gut, er ist in Amerika. Also hat Trout hier natürlich durchaus Vorteile und er ist auch der Favorit. Also nicht, dass wir uns da jetzt falsch verstehen. Dass ich jetzt denke, dass es hier irgendwie ja, unbedingt ein Draw gibt oder so. Oder dass es halt ganz eng wird nach Punkte. Das jetzt nicht, aber. Es könnte passieren, ja, ich würde das nicht ausschließen, weil Mundin ist halt mittlerweile natürlich schon im Boxalter, wo man vielleicht auch über ein Karriereende nachdenken kann. Das auf jeden Fall, ist jetzt fast 40. Und ja, gut, die Tendenz vor dem Rabchenko-Kampf war auch eigentlich nicht mehr so wirklich rosig, muss man sagen. Da hat er gegen Clotty verloren und das war auch ziemlich verdient in Australien und dann hat er gegen Rabchenko gekämpft und da hatte man eigentlich auch nicht gedacht, dass Mundin das Ding gewinnen kann, aber das hat er eigentlich dann close but clear auch wieder gewonnen. Also bei ihm weiß man gar nicht so wirklich, wo die Reise hingeht. Ich meine, wenn man jetzt den Klotti-Kampf mal rausnimmt, wo er wirklich schlecht war, ich weiß nicht, woran das liegt, also da hätte ich ihm sogar zugetraut, noch zu gewinnen. Denn Klotti macht
Ja,
auch
wobei
eigentlich
Clocky
nicht.
natürlich auch richtig gut ist.
Ja, schon
Ja.
gut, klar. Aber wie gesagt, in Australien vor eigenem Publikum und Clotty macht ja auch nicht wirklich viel im Kampf normalerweise. Ne? Aber das war wirklich das, der war sehr, sehr deutlich verloren. Der hatte vielleicht eine Runde oder zwei gewonnen. in dem Kampf und das war wahnsinnig eindrucksvoll, wie er da verloren hat. Deswegen, das habe ich jetzt gerade immer so im Kopf, wenn ich an Mundin denke. Aber gegen Rabchenko, wie gesagt, gegen ungeschlagenen Mann, zu dem man damaligen Zeitpunkt auch verdient gewonnen. Also auch ein Mosley noch vorzeitig besiegt und ja. Schlecht ist der auf jeden Fall nicht, der Mundi. Wenn das jetzt in Australien wäre, ne, da würde ich fast 50-50 sehen. Aber gut, jetzt sind wir halt in Amerika und Trout, ja, ist der jüngere Mann, ist natürlich auch von der Leistungsqualität der bessere Mann, das auf jeden Fall. Hat auch die besseren Leute geboxt. Gegen Lara Alvarez zu verlieren, ist keine Schande, da stimme ich dir zu. Letztens hat er halt jetzt noch den Dawson, wohlgemerkt Daniel Dawson besiegt, so als Aufbaukämpfer wieder. Und Mundin ist jetzt wahrscheinlich ja schon wieder so ein Mann, wo es dann wieder von der Qualität des Gegners ein bisschen höher geht. Ja, wie endet das? Trout ist jetzt nicht der üble K.O.-Schläger, ist Techniker. Mundin auch eher so einzuschätzen. Also es wird wahrscheinlich auf jeden Fall über die Distanz gehen. Das denke ich ja. Und ja gut, in Amerika wird Mundi natürlich hart, ne, dann vorzeitig zu gewinnen,
Ja, absolut.
beziehungsweise nach Punkten zu gewinnen. Also vorzeitig, er ist kein K.O.-Schläger und er ist auch nicht der Mann, der jetzt irgendwie noch die Leistungsqualität wahrscheinlich besitzt, um hier Tod auszupunkten. Also dafür ist Tod auch technisch zu gut, um das zuzulassen. Also pff, ja, wenn ich es jetzt so analysiere, ist dann vielleicht doch enger, als ich es jetzt gerade irgendwie am Anfang des Gesprächs dann gesagt habe. Also hier ist wirklich von auszugehen, dass Trout nach Punkten gewinnt. Wie hoch ist dann jetzt die Frage, was für einen Mundin sehen wir jetzt? Den Mundin aus dem Klotti-Kampf oder den gegen Rabchenko? Wenn er die Leistung von Rabchenko abliefern kann, dann kann er den Kampf auf jeden Fall etwas enger gestalten. Dann wird er wahrscheinlich, ja, verlieren wird er wahrscheinlich dann trotzdem, aber es wird enger. Vielleicht so 116, 112, 115, 113 oder sowas. Das kann er dann schon, wenn er einen guten Tag hat, auf jeden Fall schaffen. Das traue ich ihm zu. Aber ja, gut. Also für den Sieg wird es hier wahrscheinlich auf jeden Fall nicht reichen. Ich tippe Punktsieg Trout so im 116-112 Bereich.
Samira, gehst du auch mit Trout?
Ja, ich glaube, es ist offensichtlich, dass Undine so als schöner Schmuck in einem Rekord geholt wurde. Ja, dessen Namen man kennt sozusagen, der halt auch schon gegen stärkere Gegner früher geboxt hat, gut aussah und jetzt geholt, nach Amerika geholt wird, um zu verlieren, um den jüngeren Mann aufzubauen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da gewinnt, ehrlich gesagt. Also, nee.
Nee, sehe ich auch ganz klar bei Trout. Also Mundin denke ich vielleicht auch schon ein bisschen über den Berg hinaus. Und von daher sehe ich auch einen ganz klaren Sieg von Trout. Wahrscheinlichkeit, dass es nach Punkten ausgeht, ist natürlich hoch bei beiden. Mundin geht jetzt nicht allzu oft K.O., ist nur einmal oder zweimal K.O. gegangen gegen Ottke und Gaswood. Also ja, das glaube ich nicht, dass Mundin vorzeitig gestoppt wird. Von daher sehe ich auch klarer Punktsieg bei Austin Trout. Ansonsten auf der Karte auf jeden Fall auch noch ein ganz interessanter Kampf im Bantamgewicht. Tomoki Kameda, der in Japan ja schon eine große Nummer ist, gegen den Briten Jamie McDonnell. Aber da wird Kameda wahrscheinlich den Kampf dann doch ja, recht eindrucksvoll gewinnen. Ja, kommen wir einfach mal zum interessantesten Kampf des Wochenendes. Das wird Saul Alvarez gegen James Curfett sein, Imanu. Denkst du, dass Alvarez da gewinnen wird gegen Cleveland oder was erwartest du von dem Kampf?
Ja, also hier ist schon seit Wochen die Wettquote extrem interessant, deswegen habe ich mich auch schon sehr mit dem Kampf befasst. Also James Kirkland, muss ich sagen, ist für mich so einer der talentiertesten Boxer, die momentan so ja, da draußen auf diesem Planeten rumirren. Superman, auf jeden Fall, Superman. Das Einzige, ja, man hat die Niederlage von ihm im Rekord gegen, wen war es denn noch gleich? Gegen einen
Gegen Ishida.
Japaner? Ja, gegen Ishida, genau. Das war natürlich damals ein Riesen-Upset. Also, das hat mich auch gewundert, dass er gegen ihn verloren hat. Aber wie gesagt, das ist auch bei ihm damals wegen einem Trainerwechsel so gewesen. Hat dann seine Frau als Trainer gehabt und die war zu dem Zeitpunkt nicht da. Hat er sich von getrennt und ist umgestiegen und war dann auch irgendwie nicht ganz, ganz da mental. Seitdem die wieder dabei ist. ging es dann auch wieder bergauf und er hat wirklich sehr, sehr gute Vorstellungen gezeigt. Natürlich ist auch wieder etwas länger inaktiv gewesen. Da weiß ich auch gar nicht warum, ob es eine Verletzung gab. Das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, warum da die Inaktivität.
Ja, er war ja auch mal gewisse Konflikte mit dem Gesetz, ne? War ja auch mal im Gefängnis, der gute James Kirk. Und da ging es so ein bisschen hoch und runter in seiner Karriere auf jeden Fall.
Ja, genau, richtig. Und ich meine, gut, der letzte Kampf ist von 2013, das ist anderthalb Jahre her. Und wenn man dann direkt gegen Alvarez kämpft, ist das natürlich jetzt auch nicht gleich ja, leicht. Aber gut, er hatte wie gesagt diese längeren Ringpausen schon des Öfteren drin gehabt, auch zwischen Molina und Tapia. Seinen letzten Kampf lagen anderthalb Jahre und da hat er auch sehr souverän gewonnen, eine super Leistung abgeliefert. Deswegen will ich jetzt nicht ausschließen, dass das auch gegen Alvarez passieren kann. Ja, also Kirkland hat unheimlich harte Hände, die er schlägt. Kirkland ist beweglich, Kirkland ist schnell. Kirkland hat eigentlich alles, um auch einem Alvarez gefährlich zu werden. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier eine Fünferquote für den guten Kirkland und dementsprechend bin ich schon seit Wochen am Überlegen, ob ich die mal spielen soll oder nicht und habe mir da schon einige Analysen ausgemalt, wie der Kampf verlaufen könnte. Also die erste Analyse ist halt die, dass Kirkland eine Leistung bringt, wie zum Beispiel aus dem Kampf gegen Angulo oder auch Tapia, die wirklich von der ersten Runde bis zur letzten konzentriert ist, beziehungsweise gut, gegen Angulo war, glaube ich, in der ersten auch mal kurz down. Das war ein richtiger Brawl, aber nach Runde 1 hat er den Angulo doch wunderbar im Griff gehabt und souverän besiegt. Aber ein Angulo ist natürlich auch kein Alvarez, das muss man dazu sagen. Also, Alvarez ist aber so ein bisschen plattfüßig wirkt. Er ist nicht langsam, der Alvarez, aber wirkt ein bisschen plattfüßig, also nicht allzu schnell im Ring. Hat zwar schnelle Hände, das ja, also die Beinarbeit, so, weiß ich nicht. Die ist von Kirkland viel, viel besser. Also wenn Kirkland da, sag ich mal, konzentriert bleibt und sich keine bösen Fehler erlaubt, defensiv, kann ich mir hier wirklich vorstellen, dass Kirkland das Ding gewinnen kann. Sowohl vorzeitig als auch nach Punkten. Nach Punkten wird es natürlich schwerer, weil Alvarez hier wahrscheinlich dann schon einen Bonus hat im Endeffekt und auch gewinnen soll. Aber der hat auf jeden Fall die Power, auch ein Alvarez mit Sicherheit. Gut, ich weiß nicht, wie das Kind jetzt von Alvarez ist, aber er war auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal auch ein bisschen angebimmelt. Und das auch gegen Leute, ich glaube, gegen den Bruder von Cotto, also vom guten Cotto. Vom Weltmeister Cotto war er auf jeden Fall schon mal in bösen Nöten. Und es ist wirklich kein K.O.-Schläger. Kann ich mir schon vorstellen. Also, wenn der Kirkland da mal wirklich gescheit durchkommt, der hat Schlagrepertoire in seiner Offensive und er hat Power. Er hat wirklich alle Skills offensiv. Kann er auch, denke ich, auch Alvarez vorzeitig besiegen. Also, es ist für mich ein sehr enger Kampf. Wettquoten sind für mich etwas falsch. Wenn ich jetzt Buch mache, würde ich es für 1,5 zu 2,5 einordnen. 1,5 für Alvarez. 2,5 für Kirkland und das auch nur, weil Kirkland jetzt auch noch aus einer etwas weiteren Inaktivität kommt. Wie gesagt, anderthalb Jahre ist natürlich schon ein Brett. Daher schon auf jeden Fall leichter Außenseiter, aber ich würde hier auf jeden Fall die Möglichkeit haben, in Analyse 1 Kirkland vorne zu sehen. Analyse 2 ist natürlich dann die, dass Alvarez Kirkland gegenübertritt, wo halt Kirkland immer, war immer labil. Also auch gegen Tapia in den ersten zwei Runden hat er Probleme gehabt, hat sich dann gefangen, hat das Ding dann souverän nach Hause geschaukelt. Aber ich sag mal, wenn er solche Konzentrationsprobleme hat und die auch gegen Alvarez aufweist, dann wird Alvarez das zu nutzen wissen und wahrscheinlich vorzeitig gewinnen. Das muss man auch sagen. Und wie gesagt, Kirkland hat bisher halt so wirklich gegen gute Gegner noch keine sag ich mal, freie ja, Linie gehabt, wo man sagen kann, er hat hier wirklich von Runde 1 bis Runde XX konzentriert geboxt und fehlerfrei geboxt. Also es gab immer Schwächen in den Kämpfen und dementsprechend ist davon auszugehen, dass auch die Schwächen ab und an mal gegen Alvarez kommen und ja, wenn das passiert, dann wird es auf jeden Fall schwierig für Kirkland. Zumal Alvarez ja auch nicht gerade mit Watte schlägt, also es könnte sein, dass Kirkland dann auch ziemlich früh baden geht. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die ich auf dem Radar habe. Also eigentlich Vorzeitiger Sieg Alvarez oder eben Punktsieg Kirkland, kann ich mir nicht vorstellen wegen ja, dem Austragungsort. Also ich glaube, Alvarez hat hier, auch selbst wenn Kirkland hier besser ist, denke ich, kriegt es Alvarez im Endeffekt. Also bleibt es im Endeffekt so, dass Kirkland die Knockout-Chance hat und auch Alvarez eben die Chance, vorrecht zu gewinnen. Also über die Punkte wird das hier wahrscheinlich nicht gehen. Und wenn, dann Alvarez Sieg. Also bleibt im Prinzip nur Punktsieg Alvarez, K.O. Alvarez oder K.O. Kirkland. So, jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Die wahrscheinlichste ist, denke ich schon, dass Alvarez es macht. Er ist der erfahrenere Mann, hat die besseren Leute geboxt. Kirkland kommt aus einer Inaktivität. Also ist es wahrscheinlich, dass Alvarez das vorzeitig regelt. Aber wie gesagt, ich prognostiziere jetzt K.O.-Sieg Alvarez. Aber wenn Kirkland das hier gewinnen sollte, vorzeitig, würde ich mich hier wirklich nicht wundern, weil er ist echt ein wunderbarer Boxer mit richtig guten Skills, mit richtig guten Anlagen und ich traue ihm hier auf jeden Fall auch einen Upset zu.
Ja, dem schließe ich mich an. Also ich denke auch, dass Alvarez das schon gewinnen wird. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass Kirkman mal einen Hammer landet und wer weiß, was dann passiert. Ne? Also ich gehe auch mit dir, Alvarez, vorzeitig. Und was glaubst du, Samira?
Nee, ich denke auch auf jeden Fall, dass Canelo Alvarez gewinnt. Ja, entweder vorzeitig oder auch nach Punkten. So, dass er ihn jetzt K.O. hat, würde ich jetzt auch nicht denken. Deswegen, aber ja, ich denke, der ist sehr, sehr stark und der stand ja auch schon gegen Mayweather im Ring, auch wenn er nicht so gut aussah. Nee, ich sehe den gerne. Deswegen, ja, der soll wahrscheinlich auch gewinnen, aber ich denke, er wird auch so gewinnen, weil er einfach der stärkere Mann sein wird, wenn man so eine lange Pause hatte und nicht im Ring stand, dann fehlt auch das Distanzgefühl bei den meisten Boxern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sein Gegner jetzt so eine Glanzvorstellung gleich bringt. Ich glaube, das wäre echt ein Wunder. Das schaffen die wenigsten.
Auf jeden Fall ein richtig, richtig spannender, interessanter Kampf und wahrscheinlich der spannendste Kampf mit der Sturmkarte zusammen, den man sich am Wochenende so geben kann. Ja, ansonsten auf der anderen Karte eigentlich jetzt nichts, was man unbedingt erwähnen müsste. Der Kämpfer, aber jetzt nichts, wo es sich jetzt lohnen würde, richtig lange darüber zu sprechen. Ansonsten ist vielleicht noch erwähnenswert, dass Anthony Joshua einen weiteren Aufbaukampf bestreitet gegen Rafael Zumbanolov, einen Brasilianer, den wird er natürlich wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich wieder vorzeitig gewinnen. Love auf jeden Fall, ja, ein grundsolider Mann, der ist auch noch nicht allzu oft K.O. ging, er ist dreimal K.O. Und ja, ganz, ganz netter Aufbaugegner, wo man einfach eigentlich erwarten kann, dass Joshua den Kampf auch wieder vorzeitig innerhalb von 3, 4 Runden auf jeden Fall beenden wird. Ansonsten kämpft auch noch Matthew Macklin auf der Karte, der wird auch noch einen Aufbaukampf bestreiten in England, aber ja, jetzt
Warum
sonst
boxt
auch
denn
nichts Großes. Ja?
eigentlich der Joshua jetzt nicht gegen Johnson? Das war doch eigentlich angesetzt. Ist da wieder eine Verletzung von
Doch
Johnson
kämpft er,
gewesen?
doch kämpft er noch.
Ach so, also
Aber
nach dem.
am 30.05. danach.
Ah, alles klar, okay.
Genau, der ist einfach nur auch eingeschoben, so der Kampf jetzt gegen Love. Ich denke, das zeigt auch, welchen Stellenwert der Kampf jetzt hat. Das ist einfach ein Aufbaukampf und dann geht es in den interessanteren Kampf gegen Kevin Johnson, wo man ein bisschen mehr sieht von Joshua. Ich denke einfach, ist ja halt im Moment die Phase, man baut Joshua auf, man pusht so ein bisschen seinen Rekord, dann wird er vielleicht Ende des Jahres irgendwo bei 15-0 stehen und ja, dann so. Man muss halt den Rekord füllen am Anfang mit schwächeren Leuten und damit das dann auch gut aussieht, wenn man irgendwann mal in den WM-Kampf gehen wird, ist halt schöner, irgendwie so 25-0 zu sehen, anstatt irgendwie 12-0. Einfach dann doch mal deutlich mehr her. Gut, das war's dann für heute. Hinter uns liegt ein krasses Wochenende. Wir haben den Kampf, die Kämpfe ja zusammen verfolgt und sind einfach fürchterlich fertig, weil wir 2 Nächte kaum geschlafen haben. Und von daher, ja. Hoffe ich, euch hat die Sendung gefallen. Großartig viel an News gibt es sonst nicht, weil alles stand krass im Schatten von Mayweather gegen Pacquiao. Und ja, falls ihr sonst noch Fragen habt oder Anregungen, Kritik oder was auch immer, schreibt es uns, meldet es uns. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Empfehlt uns weiter und dann bis nächste Woche.
Servus.
Tschüss.